Lass uns Platz nehmen. Gott hat uns lieb. Komm, stimmt alle jubeln ein. Gott hat uns lieb. Gott hat jeden Einzelnen lieb, egal wer aussieht, egal wie viel Geld er hat, wie arm er ist und wie krank er ist, wie er beschaffen ist. Gott hat uns lieb mit Haut und Haaren. Lob und Dank. Ich habe heute Morgen noch in meiner Bibel gelesen, er hat unsere Haare gezählt auf unserem Kopf. Und in meiner Bibel heißt es, er hat meine Haare nummeriert. Ich finde es toll. Meine Haare sind nummeriert. Lob und Dank. So, mein Thema heute ist, unsere Erlösung naht sich. Und bevor ich in das Thema eingehe, möchte ich ganz herzlich einladen für den Dienstag, den 24. Dezember um 16 Uhr. Da haben wir Heiligabendgottesdienst. Mein Thema wird sein, Jesus ist geboren. Jesus ist geboren. Dann am ersten Weihnachtstag, den Mittwoch, den 25. Dezember um 16 Uhr, haben wir Gottesdienst hier. Mittwochs haben wir immer Gottesdienst und deshalb nichts Außergewöhnliches, aber es ist ein außergewöhnlicher Gottesdienst. Das Thema wird sein, bleib nicht bei der Krippe stehen. So viele Menschen bleiben an der Krippe stehen, beten Jesus an und so weiter, aber wir wollen weitergehen als nur die Krippe, denn die Krippe und das Kreuz und die Krone, all das gehört dazu. Lob und Dank. So, bleibt nicht bei der Krippe stehen. Und dann Silvester haben wir am Dienstag wieder den 31. Dezember Gottesdienst um 19 Uhr. Und ich werde aufhören so gegen 20.30 Uhr. Also der Gottesdienst wird gegen 20.30 Uhr aufhören, damit du auch nach Hause kommen kannst und dein Kater oder dein Hund oder den Wellensittich noch aufpassen kannst, damit er nicht erschossen wird. Bei der Knallerei, nur nebenbei. So, dann am ersten Neujahrstag, also 1. Januar, werden wir den Gottesdienst haben um 19 Uhr. Da wollen wir wieder voll Power starten. Die Losungen werde ich ausgeben und wir werden auch füreinander beten. Auch ich werde wahrscheinlich auch salben, so wie ich einfach empfinde. Menschen brauchen die Salbung für das ganze Jahr. Wenn du am ersten Tag, am ersten Gottesdienst des Jahres gesegnet wirst, bist du das ganze Jahr über gesegnet. So in der Bibel steht es, so wie die erste Ernte ist, so ist das ganze Jahr nachher. Wenn die erste Ernte gesegnet ist, wenn wir den Herrn an der ersten Stelle in unserem Leben gesetzt haben, dann ist alles das ganze Jahr gesegnet, das ganze Leben gesegnet. Wenn du am Anfang des Jahres dich Gott weißt, dann wirst du das ganze Jahr über gesegnet. Also nur nebenbei möchte ich ganz herzlich einladen, komm und sei dabei. So wie wir gesungen haben, Gott hat uns lieb. Lob und Dank. So, unsere Erlösung naht sich. Das Jahr, wir stehen kurz vor Weihnachten. So wie das Jahr zu Ende geht, so geht auch unser Leben eines Tages zu Ende. Und wir kommen immer der Ewigkeit näher. Wir kommen immer der Ewigkeit näher. Das ist schon allein das Reich Gottes kommt, dass die Erlösung naht sich. Du wirst erlöst von der Krankheit, wenn du hier gestorben bist. Von deinen Sorgen wirst du erlöst. Von den guten Menschen und auch von den schlechten Menschen wirst du erlöst. Wir werden erlöst. Das ist unsere Erlösung naht sich, so oder so. Natürlich möchten wir am liebsten entrückt werden. Am liebsten nach Hause gehen. Aber ich warne dich, die Entrückung ist so etwas Katastrophales. Plötzlich bist du weg. Sitzt am Auto, fährst Auto und plötzlich bist du weg. Oder sitzt im Flugzeug, verstehst du als Pilot und bist plötzlich weg. Das wird passieren. Wir werden plötzlich in einem Augenzwinkern weggerückt und werden nicht mehr da sein. Aber auf diese Erlösung und auf dieses Wunder warte ich nicht, will ich auch gar nicht warten, da lege ich auch keinen großen Wert darauf. Wir werden erlöst, so oder so. Wir sind schon erlöst, ihr Lieben. Und deshalb, wir müssen nicht was ganz Großes, Besonderes, Außergewöhnliches erwarten. Die Welt geht zu Ende, langsam aber sicher, dieses System. Und was kommt dann? Und ich möchte einfach von der Erlösung sprechen, die uns erwartet, jeden Einzelnen. Wenn ich hier meine Augen zumache, wache ich drüben in der Herrlichkeit auf. Das ist alles. Und so schnell geht es. Und der Heiland begrüßt mich, der Heiland empfängt mich und ich bin zu Hause. So, wir sollen uns informieren über die Erlösung. Wie geht sie wirklich voran? Und ich möchte ein paar Dinge machen. Wir müssen erlöst werden, bevor wir unsere Augen zumachen. Bevor Jesus wiederkommt. Bevor der Ton der Posaune erschallt. Dann, das wird so schnell gehen, da kannst du gar nicht mehr Vater unser beten, gar nichts mehr. Ist alles vorbei. So. Die Heilsoffenbarung, die Erlösung beginnt mit dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Da haben wir das erste Bild. Da spielt das Blut eine ganz wichtige Rolle, das Blut des Lammes. Der Hauswart, der musste die Türpfosten bestreichen. Und da begann die Erlösung. Und damit du verstehst, wie die Erlösung vonstatten geht, wir müssen bereit sein auf Tag und Stunde, wenn das Horn geblasen wurde damals, dieses Schofarhorn, auf, wir gehen jetzt. Jetzt ist der Tag, wo wir anfangen zu marschieren. Die haben alles gepackt, die haben sich gestärkt noch durch das Lamm. Sie haben das Lamm aufgegessen und das war das Geheimnis. Ja, sie haben das Lamm aufgegessen. Da waren kein Kranker und kein Gebrechlicher mehr unter ihnen. Eine ganz klare Botschaft, wir müssen Jesus aufessen in aller Liebe. Und wir werden auch am Silvesterabend, wir werden Bilanz ziehen und wir werden auch das Abendmahl halten. Wir wollen das Lamm aufessen. Jesus sagt, das ist mein Leib. Das ist das, was ich habe, was ich euch gegeben habe, ich zurückgelassen habe. Nehmt und esset davon und stärkt euch, denn wir haben noch einen ganzen weiten Weg vor uns. So, die haben das Lamm aufgegessen und deshalb war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Nicht, dass der liebe Gott sie geheilt hat, nein, sie haben Jesus bildlich verinnerlicht. Sie haben Gott innerlich verinnerlicht. So, die Israeliten waren ja gerufen, heraus aus Ägypten, heraus aus der Sklaverei. Und Gott hat sie entschädigt. Als sie dann rauskamen, sie wurden behängt mit Gold und Silber und was weiß ich, mit Edelsteinen. Sie gingen reich gesegnet raus. Eigentlich 400 Jahre haben sie umsonst vergeblich gearbeitet. Und auch wir in dieser Welt, wir arbeiten ja vergeblich und umsonst und wir denken oft, was wird uns dafür? Du gehst nicht als Bettler in der Ewigkeit. Keiner wird von uns als Bettler in die Ewigkeit hineingehen. Wir werden reich beschenkt von Gott. Während wir durchgehen, während all das, was der Satan uns geraubt hat, wir werden erstattet bekommen, Lastenausgleich. Ganz einfach was Schönes dabei. Unsere ganzen Lasten, die wir getragen haben, wir werden entschädigt dafür. Die Israeliten waren beraubt, versklavt in Ägypten, hatten kein Vermögen, aber als sie auszogen, wurden sie reich beschenkt. Und das ist die Erlösung naht sich, deine Erlösung, meine Erlösung naht sich. Ich werde heimgehen, behängt mit Gold und Silber, mit Edelsteinen, was weiß ich, wie ein König. Und wir gehen als Könige und Priester nach Hause, Lob und Dank, nicht als Waschlappen, nicht als Versager, sondern als Überwinder. Also, wir haben gekämpft, wir haben geblutet, wir haben geweint, wir haben so viel geopfert und wir haben Triumph, jetzt den Triumph. Die Sieger kommen nach Hause. Wir haben gesiegt, Halleluja, wie ein Maranatha-Läufer oder Marathonläufer. Wir kommen nach Hause, wir haben gesiegt, Lob und Dank. Diese Israeliten wurden dort Leibeigene Pharaos, wie auch immer, durch die Schuld von Josef. Wir preisen immer den Josef, was der Josef alles so geleistet hat. Aber der Josef hat seine Brüder nach Ägypten gebracht und sie sind versklavt worden, ausgenutzt worden, ausgebeutet worden. Nur nebenbei. Und Gott musste sie mit einer mächtigen Hand befreien. Die Israeliten hatten dort in Ägypten kein Eigentum, kein Besitz. Da gehörten sie dem Staat. Sie waren leibeigene Pharaos, durch den Josef verschuldet. Der Staat verfügt über die Menschen damals und auch heute ist es nicht besser. Der Staat, wenn wir nach Hause gehen, wenn ich hier meine Augen zumache, da kann die Kirche sich einpacken, da kann der Staat sich einpacken, da können sich alle einpacken. Wir gehen nach Hause. Die Erlösung naht sich. Und das kommt, das steht uns bevor, jedem Einzelnen. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Ich will dir nicht Angst machen vom Sterben. Du sollst dich richtig vorbereiten auf diesen Tag X, wenn es kommt. So, die Israeliten, die haben gestöhnt zuerst in Ägypten bis, oh Gott, schick uns einen Retter, schick uns einen Heiland. Und es vergingen 80 Jahre, bis der Heiland kam, dieser Moses. Bis der Ruf kam, kommt jetzt, wir gehen nach Hause ins verheißene Land. Wer wird als Sieger einziehen in das gelobte Land? Wer? Es sind nicht viele. Und ich bin schockiert. Von 2 Millionen Männern, die ausgezogen sind, sind nur 2 ins gelobte Land gekommen. Josua und Kaleb. Überleg einmal. So, nur nebenbei. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns vorbereiten auf diesen Tag X, dass ich dabei bin. Wer wird als Sieger durchs Perlentor ziehen? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Deshalb, ja, Christen werden auch hier in dieser Welt verfolgt, die werden gejagt, die werden getrieben, was auch immer ist. Und sie werden gezwungen, bestimmte Dinge zu tun, die sie gar nicht tun möchten. Aber Gott hat uns erlöst, die Erlösung naht sich, dass wir nicht mehr unter dem Zwang leiden, unter dem Druck und so weiter. Christus hat uns befreit. Ich denke nur, auch die ganzen Kirchen, die versuchen auch die Leute zu vereinnahmen durch die Kindertaufe. Das ist die erste große Vergewaltigung des Menschen. du bist katholisch oder evangelisch oder Buddhist oder Moslem, ne, Buddhist nicht, aber Moslem oder Jude durch die Beschneidung. Du wirst gezwungen, diese Religion anzunehmen. Und wir kommen nach Hause, da wird im Himmel nicht mehr katholisch, nicht mehr evangelisch, nicht mehr Pfingstler, nicht mehr Baptist, nicht mehr Methodisten geben. Die werden eins sein. Wir sind das Volk Gottes. Halleluja. So, Gott wird dich befreien, dich erlösen. Deine Befreiung naht sich. Jetzt wird dir alles nur diktiert, dir gesagt, was du tun und nicht tun solltest. Aber dort in der die ganze Periode der Wüstenwanderung, die wird vorbei sein. Du wirst durch den Jordan gehen, das ist auch so ein Symbol. Wir werden durch den Tod gehen, ins gelobte Land. Da wird die ganze Schuld abgewälzt nachher, die ganze Wüstenzeit. Wir lassen alles zurück. Ich darf heimgehen. Deine und meine Erlösung naht sich. Wir sind ganz nah davor, vielleicht schneller als wir denken. Hier in dieser Welt hat der Mensch keine Freiheit, nicht mal über seinen eigenen Körper. Da wirst du so manipuliert, so durch die Medien verführt. Du hast gar keine Freiheit, das und das zu tun. Du wirst gezwungen, in dieser Familie zu sein, bei diesen Leuten, in dieser Kirche, in diesem Staat. Und weh, wenn du das nicht machst. Gott führt sein Volk aus Ägypten raus. Und es ist ja für Gott ein kleines Problem, aber für die Israeliten war es eine Katastrophe, als sie sich aufmachten, raus aus Ägypten, raus in die Freiheit der Kinder Gottes. Als sie sich aufmachen, plötzlich ist der Pharao wieder hinterher. Der Teufel gibt den Menschen keine Ruhe, von der Stunde der Empfängnis bis zu unserer Heimkehr beim Vater im Himmel. Er gibt keine Ruhe, er verfolgt und jagt. Das ist dieser Pharao, so ein Bild auf den Teufel. Die Israeliten wurden in Ägypten zu frohen Arbeit, schwerer frohen Arbeit gezwungen und ausgequetscht, bis es nicht mehr ging. Sie mussten bei dem Pharao Ziegel produzieren. Gott baut einen Tempel. Gott baut keine Pyramide und keinen großen Turm wie die Babylonier. Gott baut den Tempel und unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein, wo Gott da drin wohnt. Aber die Israeliten mussten Ziegel produzieren. Einer wie der andere, einer wie der andere. Du wirst gezwungen, dich anzupassen. Und weh, wenn du aus der Uniform rauskommst und du sagst, nein, ich möchte individuell leben, ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich gerne empfinden würde, wie ich gerne denke. Aber nein, Ziegelproduktion, das ist, was diese Welt macht. Einen Ziegelstein nach dem anderen, aber Gott baut den Tempel mit Natursteinen, die so natürlich gewachsen wird, die werden zusammengefügt und dazwischen ist manchmal Toleranz und Spalt. Gott baut den Tempel und keinen Turm. Der Tempel Gottes ist ein Flachbau. Das ist Gott. Gott erlöst uns von der ganzen Gleichmacherei. Deine Erlösung naht sich von der ganzen Gruppendynamik, die wir im Sozialismus, im Kommunismus, im Faschismus oder wo auch immer haben. Diese Gleichmacherei, einer wie der andere. Und die Deutschen neigen ganz besonders dazu. Ich weiß noch die Zeit, ja, wo ich mit meinen Kindern im Urlaub war. Da haben sie alle gelbe Regenmäntel gehabt, gelbe Stiefel gehabt. Die waren ja, alles gelb, verstehst du? Und nächstes Mal ist die nächste Mode, nächste Farbe. Und weh, du fällst aus der Rolle. Weh, du fällst aus der Rolle, auch in der Gemeinde. Weißt du, manche Christen, auch in der Gemeinde, die wollen immer Gruppendynamik. Lass uns alle aufstehen. Lass uns alle sitzen bleiben. Lass uns auf die Knie gehen. Verstehst du, immer so kommandieren. Dieses Kommando hört auf. Gott will freiwillige Menschen, so wie ich fühle. Ich fühle, jetzt soll ich auf die Knie gehen und beten. Okay, das ist in Ordnung. Aber der Antichrist. Und wir sind in dieser Zeit, wo alle gleich gemacht werden, alle gleich denken, alle gleich reden, die gleiche Sprache haben. Und weh, wenn du etwas anderes sagst oder dich anders ausdrückst oder nicht klar ausdrückst. Der Antichrist wird dafür sorgen, dass alle das Gleiche glauben, den gleichen Unsinn. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nur nebenbei, ja, diese Globalisierung ist der Anfang dieser Gleichmacherei, was wir hier erleben. Und die Bibel sagt, und weil du mein Wort bewahrt hast, weil du ja zu mir gehalten hast, werde ich auch dir bewahren vor der ganzen großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Gott wird uns bewahren. Und das ist unsere Erlösung. Gott will nicht, dass wir alle gleich sind. Da gibt es Unterschiede. Da gibt es kleine, große, arme, reiche. Und wenn ich die Bibel lese, in der Endzeit wird es Nationen geben, wird es Sprachen geben, wird es alles geben, wird es Völker geben, wird es Stämme geben. Da wird aufgelistet, dass sogar Israel noch 12 Stämme haben wird und jeder Stamm kommt nach Hause. Aus jedem Stamm 12.000, das sind 144.000 nachher am Schluss. Das wird alles geben. Aber der Antichrist macht gleich, alles ist gleich, alle gleich. Und das ist Sozialismus, Kommunismus, Zionismus, alle sind gleich. Alle gehen im Kibbutz und arbeiten dort und haben kein Vermögen, haben gar nichts. Das war, was die Juden damals am Anfang des letzten Jahrhunderts probiert haben. Kommunismus, Zionismus, alles diese ganzen Ismen. Der Antichrist wird alle vernetzen, die werden alle gleich sein, alles wird gleichgeschaltet. So wie die Chinesen. Die stehen draußen auf dem Exerzierplatz und exerzieren, verstehst du, einer wie dem anderen. Bei uns in Russland war das auch so. Da stand der Lautsprecher im Dorf und da mussten alle, haben Gymnastik gemacht, haben Musik gehört, haben die Nachrichten gehört. Wir haben kein Radio gehabt. Aber das war unser Radio dort, auf dem Marktplatz. Alle gleich. Und du hörst nichts mehr anders, nur immer die gleichen Sender, die gleichen Programme. Der Mensch wird nur eine Nummer sein in der Endzeit. Und deshalb, komme bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Erlöse uns von dem ganzen Übel. Oder ich gehe schnell zu dir. Ich habe beides in der Hand. Entweder, dass der Heiland kommt und mich abholt. Oder ich gehe ihm entgegen. Und die Bibel sagt, lasst uns entgegengehen. Den Herrn entgegen. Unsere Erlösung naht sich. Und die erlöst, wenn sie nach Hause gehen. Was steht in der Bibel? Und die meisten Christen sind nicht erlöst. Ich sage das so flopsig, weil sie ja noch zu viel an dieser materialistischen Welt hängen und suchen nur das Materielle. In der Bibel heißt es, wenn die Erlösten heimkommen, ihr Mund wird voller Lachen sein. Halleluja, ich darf heimgehen. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Aber schau doch die Christen an. Sobald es heißt, du, mein Herz macht nicht mehr mit. Oh, ich kriege keine Luft mehr. Verstehst du? Und dann der Doktor wird gleich gerufen und was weiß ich, da wird alles gemacht, man wird wiederbelebt, damit man weiter leidet, man kriegt Medikamente, damit man die Leidenszeit verlängert. So viele Menschen möchten gerne heimgehen, aber die dürfen nicht heimgehen. Lass uns wieder freuen. Komme bald, Herr Jesus. Oh, wann wird es sein, wenn ich Jesus sehen werde? Bei den Gotteskindern, da sind sie nicht nur eine Nummer, sie haben einen persönlichen Namen und ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Meine Erlösung naht sich. Oh, ich habe Angst. Nein, Gott baut keinen Turm, Gott baut den Tempel. Und da ist jeder Einzelne, so wie er gewachsen ist, wird so hineingefügt in diesen großen Bau Gottes. Der Tempel ist noch gar nicht fertig, der richtige Tempel. Denn Gottes Tempel ist nicht aus Stein. Gottes Tempel sind aus Fleisch und Blut. Jeder einzelne Gläubige gehört dazu. Du wirst da irgendwo eingefügt, dazwischen eingefügt. Volk Gottes war dem ägyptischen Kult unterworfen, dem Totenkult. Den Tiergötzen, Göttern wurden sie da geweiht und in den Pyramidenbau. Sie haben nur Pyramiden dort in Ägypten gebaut. Totenkult. Aber weißt du, für uns als Kinder Gottes, wenn wir erlöst werden, wir haben keine Angst vor dem Tod. Ich weiß nicht, ob du Amen sagen kannst. Verstehst du, aber eigentlich solltest du dich freuen. Oh, ich werde bald den Heiland sehen. Ich werde beim Herrn Jesus sein. Der eine schneller, der andere nicht so schnell. Und dann, das Schöne dabei ist, wir sind vollendet. Und wir sollen auf die Vollendung zugehen. Das ist Erlösung. Ich habe in Heilbronn ein junges Mädchen mit 17 Jahren beerdigt. Ein nettes, süßes Kind, Menschenkind. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte bei der Beerdigung. Ich saß da und habe mir überlegt, was predigst du? Weißt du, so ein junges Leben wurde so schnell ausgelöscht. Sie verstarb so plötzlich, unerwartet. So genauso wie vielleicht hier der eine Bruder, der bei uns mit den Rumänen da war. Der hat hier gespielt an der Orgel, 18 Jahre alt. Und beim Mittagstisch hat mir der Pastor angerufen. Am Mittagstisch sitzt er und fällt um und ist tot. Mit 18 Jahren. Und er saß hier noch gar nicht so lange hier bei uns an der Orgel und hat gespielt. Und so schnell war das bei diesem Mädchen auch. Die war 17 und ich wusste nicht, was soll ich predigen. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, gib mir eine Botschaft. Und habe nur ein Stichwort bekommen. Sie war früh vollendet. Sie war früh vollendet. Das Menschenkind hat, sie war in der Jugendstunde, in der Kinderstunde hat es angefangen, in der Jugendstunde war sie, fast in jeder Jugendstunde, in der Bibelstunde war sie da, hat die Bibel gelesen. Sie hat nur den Heiland gesucht. Früh vollendet. Und die Frage ist, bin ich früh vollendet? Und es kann genauso gehen wie bei diesem Bruder hier. Der sitzt da am Mittagstisch, wir essen und plötzlich fällt er um, ist weg. Der hat der Notarzt nicht mehr helfen können, nichts mehr. Ich weiß nicht, was die Ursache genau war. Aber so schnell kann es manchmal gehen. Sind wir früh vollendet und wir sollten wirklich darauf achten und sorgen für unser Leben. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, steht in der Bibel einmal. Natürlich muss ich nicht Angst haben, aber ich sollte, wenn ich mich schon festhalte, wenn ich den Rettungsring habe, den Rettungsring nicht mehr loslassen. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. So steht es in der Heiligen Schrift. Und die Israeliten, ja, die mussten in Ägypten da diesen Totenkult fronen und sie mussten da, ja, sich damit identifizieren. Wir bauen die Pyramide für den Pharao XXY. Und ja, aber als sie rauskamen, da konnten sie alles vergessen. Der Pharao hat sein Grab ja im Roten Meer gefunden. Mit Mann und Ross und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Gott wollte, dass wir Menschen sein Ebenbild sind, frei, frisch und fröhlich und nicht Sklaven des Systems. So wie Jesus war. Jesus war der Sohn des allmächtigen Gottes, war zwar im Judentum, das war nur ein Nebeneffekt, aber er war frei. Er ließ sich nicht von den Rabbinern manipulieren. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, das und das. So ist der Herr Jesus gewesen. Er führte ein einsames Leben, er blieb, was er war. Er hat sich nicht verbiegen lassen. So viele Christen sind verbogen, die zur Gemeinde kommen. Die sind irgendwie durch die äußeren Umstände, durch die Familie, durch die Schule. Bei den meisten Leuten wird das Rückgrat gebrochen, der Wille gebrochen. Ja, und da werden sie so nützlichen Idioten gemacht. Entschuldigung, aber das ist, was die Welt aus uns machen möchte. Und wir sollen wieder zurückkommen und vernünftig werden. Mein Herr, mein Gott, mein Heiland, mein Erlöser, preis dem Herrn. Jesus hat sich nicht ausgemacht, dass er im Stall geboren wird. Deine Erlösung hat sich. Ich möchte nur ein bisschen gerade in der Weihnachtszeit ein wenig darstellen, was Jesus wirklich war. Obwohl er Gott war, nahm er nicht Raub, Gott gleich zu sein. Er hat sich entäußert. Ach, ich kann in Windeln gewickelt werden, ich brauche kein goldenes Bettchen, ich brauche kein Schloss, ich brauche kein Palast, ich brauche das alles nicht. Jesus erlebte und er war über die Normen seiner Zeit hinaus und er starb am Kreuz. Und er hat nicht einmal sein eigenes Grab gehabt, er hat für seine Beerdigung gar nicht groß gesorgt. Er wusste, wenn ich sterbe, irgendjemand wird mich verscharren. Und was ist passiert? Josef von Arimathäa und Nikodemus kamen und sagten, Pilatus, könnten wir Jesus beerdigen? Und der Josef von Arimathäa sagte, ich habe ein Grab für mich gemacht, aber da soll mein Heiland drin liegen. Ich will nur eines sagen, du wirst beerdigt so oder so. Manche Leute bleiben in der Kirche, weil sie Angst haben, wer wird mich beerdigen? Der Pfarrer, vergiss es. Manchmal bleibt im Verkehr stecken, im Stau stecken und kommt gar nicht so schnell zur Beerdigung. Solche Sachen hab ich schon erlebt. Und dann kommen halt Redner. Da macht es irgendjemand. Das kannst du sogar das kann dein Vater machen. Früher in der alten Zeit war es so, dass jemand, der einen gut kannte, der ihm nahe war, da hat er ein paar Worte gesagt, ein Vater unser gebetet und so weiter und dann wurde würdig bestattet dieser Mensch. Du brauchst nicht was Außergewöhnliches, dass der Pastor kommt, dass der besonders geheiligte Mensch kommt. Der Opa von meiner Frau, der wurde verhaftet im Dritten Reich, weil er einen Homosexuellen beerdigt hat. Weil in Nürnberg, also wo er war, da durften ja die Homosexuellen oder im Nazireich durften die nicht auf dem Friedhof beerdigt werden, sondern außerhalb vom Friedhof. Und er hat den beerdigt auf dem Friedhof, außerhalb vom Friedhof, und die Rede gehalten und er hat gesagt, Gott liebt alle Menschen. Gott schaut nicht auf Sex, was du für Leben gelebt hast, und hat diesen Homosexuellen beerdigt und kurze Zeit später, weil er gesagt hat, er hat nur ein Wort gesagt. Und du weißt ja, weißt du, die Zeit wird kommen, dass du gar nichts mehr sagen kannst und gar nichts mehr sagen darf. Er hat nur gesagt, das Heil kommt von den Juden. Und deshalb wurde er verhaftet, kam ins KZ nach Dachau und dann ein paar Jahre später wurde freigelassen, weil er Deutscher war und das Eiserne Kreuz trug. Dann wurde er nochmals verhaftet, weil er immer darauf bestand, das Heil kommt von den, von den Juden. Und er predigte und so weiter und kam nach Mauthausen und wurde dort vergast. Ich sage es nur, weißt du, wir leben in einer Zeit, aber der ist erlöst. Und eines seiner Lieder war, seliges Wissen, Jesus ist mein. Dieses Lied, er war so begeistert für dieses Lied, seliges Wissen, Jesus ist mein. Wenn du das weißt, dann ist es egal, ob du im KZ stirbst oder sonst wo auf dem normalen Weg. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Das ist Erlösung. Deine Erlösung naht sich. Das Heil kommt von den Juden, von dem Juden Jesus Christus, nicht aus den Juden. Die wollten mit Jesus nichts zu tun haben. Aber Jesus, der Jude Jesus, der hat uns das Heil, die Erlösung gebracht. Halleluja, preis Gott. Und der Herr Jesus, ihm hat es nichts ausgemacht, was die Leute von ihm denken, wie sie ihn halten, sogar wie sein eigenes Volk ihn hält. Und was sagt ihr, dass ich bin? Da war nur der Petrus da. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, er hat nie ein Buch geschrieben, hat nie ein Amt ausgeübt, war auf kein College, hat keine große Stadt besucht und das am weitesten 300 Kilometer marschiert, also von Norden bis zum Süden und vom Süden zum Norden wieder zurück. Und trotzdem hat er die Welt so verändert. Das Heil kommt aus den Juden. Preis Gott. Er tat normalerweise nichts etwas Großes und Gewaltiges. Er hat keinen Krieg geführt. Er hat Menschen nur angepredigt, den Menschen Mut gemacht, die Menschen geheilt, die Menschen gereinigt, die Menschen lieb gehabt. Gott hat uns lieb. Das ist Erlösung. Und wenn du das spürst, Gott hat mich lieb. Preis dem Herrn. Er hatte keine Zeugnisse, außer dass er ein paar Klamotten hatte, die man ihm nachher später vom Leib gerissen hat. Das Einzige, was er besaß, war ein Zweireiher, etwas, was wahrscheinlich die Mutter Maria ihm bereitet hat, gegeben hat, verstehst du? Und das war, was er hatte. Er hatte sonst nichts. Er hat nicht einmal ein eigenes Grab gehabt. Aber was war Jesus? Und ich möchte von der Erlösung hier heute Morgen etwas sagen. Die Erlösung ist, das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Jesus ist der Heiland und der Retter dieser Welt. Und das Wichtigste, was Jesus hatte, er war zufrieden. Er war zufrieden. Und ich möchte ein paar Gedanken über Zufriedenheit machen. Das habe ich von Gott heute Morgen sogar im Traum bekommen, als ich plötzlich wachte ich auf und Gott hat mir einen Gedanken gegeben. Sag's den Leuten, sie sollen zufrieden sein mit dem, was sie haben. Die Erlösung kommt, das Reich Gottes kommt. Werde zufrieden. Zufriedenheit ist ein Geschenk, Brüder und Schwestern. Gott hat uns erlöst. Und Jesus war nach dem Tod ein anderer, ein ganz anderer Jesus. Ja, er erschien in ganz anderer Gestalt, in einem ganz neuen Leben. Und das wird auch sein, auch in unserem Leben, wenn wir beim Heiland sind. Wir sind nicht mehr dieselben, was wir waren. Deshalb sei mit dem Leben, was du hier hast, klingt vielleicht paradox und klingt sehr komisch für manche, aber sei das, was du bist. Zufrieden, zufrieden. Sei zufrieden mit allem, was du hast. Zufrieden. Der reichste Mensch ist der, der nichts mehr braucht. Das ist Zufriedenheit, das ist Erlösung. Aber wir brauchen noch so viel. Ich brauche das. Ich brauche eine warme Stube. Ich brauche eine schöne Gemeinde. Ich brauche was weiß ich, was ich alles so brauche, was ich mir alles so wünsche. Rockefeller hat einmal gesagt, kein Geld der Welt kann einen Menschen wirklich glücklich machen. Zufrieden sein. Und hier fängt die Erlösung an, dass ich zufrieden werde. Zufrieden mit mir selber. Dass ich Mann bin oder Frau bin, dass ich Arbeiter bin, dass ich Beamter bin, dass ich Straßenfeger bin, egal, mit sich selber zufrieden sein. Damit fängt Erlösung an. Die meisten Leute sind mit sich selber nicht zufrieden, deshalb sind sie auch krank. Hat der Rockefeller weiter gesagt, ich habe meine Milliarden verdient, aber ich war nie richtig glücklich in meinem Leben. Und weißt du, was bei diesem Rockefeller war? Er war mit etwa 60 Jahren, war er schwer krank, da hat nichts funktioniert. Weißt du, wenn du nur dem Geld, dem Materialismus nachjagst, am Schluss funktioniert bei dir weder dein Magen, noch deine Därme, noch sonst was. Verstehst du? Da funktioniert nichts mehr. Und dann hat er nachts nicht schlafen können, geht in sein Büro und dann zieht er von seinem Generalvertreter die Schublade raus und dann sieht er die Todesanzeige. Unser geliebter Chef und so weiter. Mit 60 liest er, der erschrickt sich, verstehst du? Unser geliebter Chef, die Todesanzeige für sein Leben. Hat er gesagt, Schluss. Schluss damit, hat er wieder reingeschoben. Er hat sein Vermögen verschenkt, angefangen zu verschenken. Rockefeller-Stiftungen gestiftet. Kannst von Rockefeller denken, was du willst heute, morgen. Aber mir ist egal. Der hat nur Stiftungen gemacht, Geld verschenkt, gegeben. Und weißt du, wie alt er ist geworden? Fast 100. Und damals haben sie mit 60 schon ihm die Todesanzeige geschrieben. Wenn du dich verschenkst, wenn du dich hergibst, wenn du Gutes tust, du wirst gesund werden. Willst du gesund werden? Ja, fang an, ein dankbares Leben zu leben, nicht fürs Materielle, nicht nur für das Vergängliche. Ich habe noch nie einen glücklichen Menschen gesehen mit den Millionen und Milliarden, sagt der Rockefeller. Das gleiche auch dieser Millionär Jakob Astor, er schrieb, ja, alles Glück dieser Welt hat mich nicht glücklich gemacht. Auch das Geld hat mich nicht glücklich gemacht und so weiter. Die unglücklichsten Menschen sind die, die nur Geld haben. Die unglücklichsten Menschen sind die, die nur Geld haben. In aller Liebe. Erlösung, deine Erlösung naht sich. Und Gott hat mir diesen Impuls gegeben. Sagst den Leuten, sie sollen anfangen, zufrieden zu werden. Zufrieden zu sein mit dem, was sie haben, was sie sind und was sie nicht sind, was sie können und was sie nicht können. Sag's den Leuten. Henry Ford hat einmal gesagt, ich war glücklicher, als ich noch ein Mechaniker war. Ich war noch glücklicher, als ich noch ein Mechaniker war. Verstehst? Wenn du, je höher du kommst, je größer ist deine Verantwortung und je größer ist deine Verpflichtung und so weiter. Gott erlöst uns von der Macht des Geldes, was uns beherrschen möchte. Werde zufrieden. Deine Erlösung kannst du jetzt schon erleben. Du musst nicht warten bis auf die Entrückung, bis Jesus wiederkommt oder bis du gestorben bist. Du kannst jetzt schon erlöst sein. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt, hat Jakob Böhme gesagt. Wer an Gott glaubt, Jesus und den Heiligen Geist hat, also, der hat mehr als Geld und Kapital. Der ist der glücklichste Mensch auf Erden. Demo Schakarian, der Begründer von der christlichen Geschäftsleuten und so weiter, der hat ein Buch geschrieben, die glücklichsten Menschen auf Erden. Die, die Jesus haben, sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Und nicht nur Geld und Gut. Sein Reichtum ist ein innerer Reichtum von dem Kind Gottes. Wir sind innerlich reich. Wir sind nicht käuflich. Wir sind nicht manipulierbar. Wir sind auch nicht bezahlbar. Und wir sind nicht erlöst mit Gold und Silber, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Wir sollen die Erlösung begreifen, was die Erlösung wirklich ist. Wenn du nichts mehr hast, bist du glücklich. Zar Nikolaus, der war krank und der wollte, ja, gesund werden, aber kein Arzt konnte Zar Nikolaus helfen. Dann geht er zu einem weisen, gelehrten Menschen und er fragt, was könnte unserem Zar helfen, wie könnte er gesund werden, wieder geheilt werden von seiner Krankheit. Und dieser weise Mensch hat gesagt, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Ja, sagen Sie, was ist die Lösung? Wie kann unser König geheilt werden? Er braucht das Unterhemd eines glücklichen Menschen. Und jetzt sind die Leute in ganz Russland ausgeschwirrt und haben gesucht, einen glücklichen Menschen, ja, das Unterhemd eines glücklichen Menschen. Und überall, wo die Leute waren, sind sie wirklich glücklich? Sind sie wirklich glücklich? Und die meisten sagten, nein, eigentlich nicht. Und dann haben sie einen armen Bettler in der Einöde, so einen Einsiedler gefunden. Und dann wurde der gefragt, sind Sie glücklich? Der sagte, eigentlich, ja, ich bin wirklich glücklich. Aber Sie haben ja doch nichts, gar nichts. Sie haben nicht einmal eine Ziege und so weiter. Sind Sie wirklich glücklich? Ja. Dann sagte dieser eine Soldat, der das Hemd eines Glücklichen gesucht hat, könnten Sie Ihr Unterhemd uns verkaufen? Sie kriegen ein neues Hemd und ganze Ladung voller Hemden und so weiter. Können Sie uns das Hemd verkaufen? Dann hat er gesagt, nee. Ich zuerst mal probiert diese neuen frischen Hemden, die gebügelt und gestylt waren. Der sagte, nein, hier fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte wieder mein altes Hemd haben, mein zerrissenes, zerfranstes Unterhemd. Da war ich glücklich und ich möchte wieder mein Hemd haben. Sie kriegen mein Hemd nicht. Und der Zar konnte nicht geheilt werden, weil der das Hemd nicht gegeben hat. Muss auch nicht. Jeder muss für sein Glück selber sorgen. Wie bist du glücklich? Ja, wie bist du glücklich? Wie bist du zufrieden? Gott will uns Zufriedenheit schenken, damit wir wirklich leben. Und der Zufriedene ist gesund. Unglücklich sind die Menschen, die nicht zufrieden sind. Ihr Immunsystem ist gestört, sie sind krank. Ja, Zufriedenheit macht uns auf allen Gebieten des Lebens stark und ja, glücklich. Zufriedene Menschen sind glücklich, selbst wenn sie nicht alles haben, so wie dieser Einsiedler dort in tiefen Russland irgendwo Richtung Murmansk. Wer sich wohlfühlt, und ich möchte das, was Gott mir gezeigt hat, was Gott mir gesagt hat, der sollte anfangen, zufrieden zu werden. Und zwar, nimm dir vor, wir haben jetzt Jahresschluss, nimm dir vor, für ein Jahr, ich will ein Jahr glücklich werden. Vielleicht bist du todkrank, mir ist vollkommen egal. Fang an, dir vorzunehmen, ein Jahr glücklich zu sein. Nicht mehr zu streben nach materiellen Dingen und so weiter. Mal zufrieden zu sein. Ich bin zufrieden mit nur einer Hütte, haben wir früher gesungen. Ja, wo ist diese Zufriedenheit bei den Kindern Gottes? Werde mal zufrieden. Denk an Hiob. Erst als er zufrieden wurde in seiner ganzen Krise, als er am Boden lag, sein Körper kratzte und Pocken hatte und was sonst noch etwas blattern, ja, als er zufrieden wurde, wurde er gesund. Weißt du, was die Zufriedenheit war? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Er war zufrieden. Und nach 9 Monaten wurde der Hiob gesund, denn die Juden sagen, Hiob war nicht länger wie 9 Monate so krank und bei dem ging es nicht das ganze Leben nur drunter und drüber. Nein, 9 Monate. Erst als er sagte, der Herr hat's gegeben, danke. Der Herr hat's genommen, danke. Und ja, ich lebe. Und er war zufrieden und plötzlich wurde er gesund und hat alles doppelt bekommen. Halleluja. Alles doppelt zurück. Seine Gesundheit. Der war so gesund, dass er sogar noch im hohen Alter erst nach Hause ging. Teste. Komm runter. Wäre recht zufrieden, innerlich satt. Halleluja. Freu dich an dem Herrn. Egal, wie es dir geht, zufrieden. 1 Jahr. Probier's nur 1 Jahr. Wir können nächstes Jahr wieder sprechen um die gleiche Zeit. Nur für 1 Jahr werde zufrieden mit deinem Schicksal, mit deiner Situation. Ja, ich muss dagegen kämpfen und arbeiten. Vergiss es. Je mehr du kämpfst, desto schlimmer wird deine Situation. In aller Liebe. Ja, suche nicht Gesundheit. Fang an, Gott zu suchen. Alle meine Quellen sind in dir, hat der David gesagt. Hör auf zu klagen und zu jammern. 1 Jahr lang. Hör auf, Mitleid zu suchen. Geschwister, sieht er nicht, wie schlecht mir geht und wie arm ich bin und wie krank ich bin? Ach, vergiss, sag Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Lobe Gott, preise Gott. Schau nicht auf deinen Körper, auf das, was in deinem Leben passiert und los ist. Ja, such nicht Mitleid, renn nicht zu den Ärzten. Fall lieber in Hände Gottes. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Zufriedenheit, ich bin zufrieden. Gott, wenn ich dich habe und wenn ich mal bei dir bin, da bin ich aufgehoben, da geht es mir bestens. Und Forscher haben herausgefunden, wenn Menschen aufhören, mit ihrem Schicksal zu hadern, da bekommen sie seelische Stabilität. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Ich stehe drüber. Und du wirst merken, was mit dir passiert. So wie beim Hiob. Plötzlich geht es besser, du wirst gesünder und wohlhabender als je zuvor. Zufriedenheit beeinflusst Körper, Seele und Geist in aller Liebe. Werde zufrieden mit deinem Stand, mit deiner Berufung, mit deinem Beruf. Ich weiß selber, als ich gelernt habe, mein Handwerk, ich war krank, ich musste da putzen und ich musste die Gegenstände von da aufräumen, nach dort umräumen und wieder von dort nach dort aufräumen. Ich wurde schikaniert. Und was war? Ich war ständig krank. Bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich wirklich krank. Und bis ich meine Berufung entdeckte, bis ich wusste, das ist nicht mein Beruf. Ich musste lernen, weil mein Vater gesagt hat, du musst einen Beruf lernen. Verstehst du? Und ich habe das gemacht. Aber ich war nicht das, was ich wollte. Und erst als ich dann mich bekehrt habe, zum Heilen gefunden habe und als ich anfing zu predigen, da war ich in meiner Berufung und in meinem Beruf. Und seitdem bin ich nie krank gewesen. Ernsthaft krank. Papa, Zipperleins, ja, okay. Aber das hat jeder Mensch. Aber nie ernsthaft krank, nie im Krankenhaus gewesen, gar nichts. Warum? Weil ich glücklich bin, zufrieden bin. Weil Gott mein Leben ausfüllt, weil ich das tun darf, was ich schon immer tun wollte, glaubte zu tun, zu dürfen. In aller Liebe. Zufriedenheit beeinflusst Körper, Geist und Seele. Man wird leistungsfähiger, weniger krank, braucht man weniger Medikamente. Man muss nicht ständig im Wartezimmer sitzen und auf den Doktor warten, der nachher nur noch 5 Minuten für einen übrig hat. Ja. Dein Gesundheitszustand bessert sich, wenn du zufrieden bist. Erlösung ist, dass wir von dem ganzen Plunder erlöst werden. Deine Erlösung naht sich, Bruder, Schwester, ist da. Versuch es einmal 1 Jahr lang. Mach heute jetzt einen Strich deine Situation, wie sie sich befindet, und sag in 1 Jahr, ich möchte glücklich sein, geborgen sein, zufrieden sein. Und fang an, Danke zu sagen, jeden Tag wenigstens 10-mal Danke zu sagen. Ich weiß, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen. Ich hadere nicht mit meinem Schicksal. Zufriedene Menschen haben weniger Stress, weniger Ängste, weniger Depressionen und sie leben länger. Denk an Hiob. Sie leben länger. Und aus der Seelsorge weiß ich, dass Zufriedenheit sich auf den ganzen Körper auswirkt. Zufriedene Menschen haben keine Darmprobleme, keine Magenprobleme, keinen Kopfweh, die haben keine Migräne. Zufriedene Menschen? Oh, ich danke Gott. Ja, ich trage das Unterhemd eines glücklichen Menschen. Trägst du so ein Unterhemd irgendwo, was es ergattert, wo du zufrieden bist? Ja, dann zufriedene Menschen haben keine oder kaum Rückenschmerzen, es sei denn, sie haben schwer gearbeitet oder andere chronische Leiden. Zufriedene Menschen. Ich ermute dich, lass dich erlösen von diesem verkehrten, verrückten, verdrehten, verzerrten, verlorenen Geschlecht. Lass dich erlösen. Zufriedene Menschen, die haben seelische Balance, die fallen nicht, die stürzen nicht unnötig. Verstehst du, sie halten ihr Gleichgewicht und sie wissen ganz genau, ja, ich bin zufrieden, ja, mit den ganzen Zipperleins, verstehst du, denk nicht dran, die ganzen Hüsterles oder was, wie sie auch alle heißen mögen, die ganzen kleinen Dinge, was uns so zu schaffen machen, ja, jetzt habe ich wieder Schnupfen, verstehst du, ja, sei nicht immer eingeschnupft, sei zufrieden. Zufriedene Menschen haben eine gesunde Selbsteinschätzung. Zufriedene Menschen? Bist du zufrieden? Kannst du auch dieses, leider haben wir das Lied nicht gefunden, ich bin zufrieden mit nur einer Hütte. Verstehst du? Ich bin zufrieden. Zufrieden. Ich brauche nicht Gold und nicht Silber. Ich bin zufrieden und der Zufriedene wird gesegnet, der wird leistungsstark, der kann wieder arbeiten, der wird nicht krank, der wird nicht entlassen wegen Faulenzerei. Zufriedene Menschen haben Selbstvertrauen, sind dankbare Typen. Zufriedene Menschen leisten im Beruf viel, viel mehr, sind produktiver. Ja, sie verbessern ihr Einkommen, sie können sogar mehr Zehnten geben. Das ist, was zufriedene Menschen ist. Fang an, zufrieden zu werden. Das ist die Erlösung, die ihr jetzt naht. Jesus ist in einem Stall zur Welt gekommen. Den hat es gar nicht gekümmert. Ehe der Sohn Gottes, der mächtige König aller Könige, so wie wir gesungen haben, da der Sohn Davids, verstehst du, da gab es keinen Platz. Zufriedenheit löst eine ganze Lawine in deinem Leben aus. Zufriedenheit wirkt sich auf allen Gebieten des Lebens aus und eröffnet Türen für die Erlösung. Ach, weißt du, das brauche ich alles gar nicht. Werde zufrieden mit deinem Leben, mit deinem Schicksal, mit deiner Bestimmung, mit deiner Fügung, mit deiner Führung. Werde zufrieden. Ja, Gott hat mich so geführt. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und gib Gott die Ehre. Ein Jahr lang, gib Gott die Ehre. Ich bin zufrieden. Ich habe Krebs, ich habe Tumore, was weiß ich, was ich alles habe. Wir können alles haben. Aber wenn du zufrieden bist, diese Dinge trocknen aus, die sterben ab. Werde zufrieden. Ernähre nicht den Teufel in dir. Ernähre nicht die Krankheit in dir. Ernähre nicht das Negative in dir. Aber der Teufel hat uns so angelegt, dass wir, was soll ich machen? Was soll ich machen? Wie soll es mit mir weitergehen? Jetzt mache ich mein Testament. Nein, fang an, deine Biografie zu schreiben. Nicht dein Testament. Ja, und dein Glückspegel wird sich steigern. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Egal, die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und du wirst dich steigern und steigern und steigern und dich auf allen Gebieten deines Lebens verbessern. Du wirst schöner, hübscher, flotter, lebendiger, frischer. Das neue Leben, ja, wird sich in dir bemerkbar machen. 9 Monate, Hiob war 9 Monate so todkrank. Wie lange dauert eine Schwangerschaft? Beim Elefanten ein bisschen länger, aber beim Menschen 9 Monate. Verstehst du? 9 Monate. Nach 9 Monaten wirst du es plötzlich spüren. Ich habe gesagt, mach ein Jahr lieber. Da, ja, diese Schwangerschaft dauert etwas länger. Ein Jahr. Mach es. Und du wirst merken, Gott richtet alles auf. Und der Teufel hat ausgespielt. Der Teufel merkt, bei dem läuft nichts. Bei dem passiert nichts. Du kannst dich gewöhnen an negative Ereignisse. Da brennt ein Haus, da werden die Tiere geklaut, da sterben die Kinder, da verunglückt man, da hat man einen Unfall wieder und so weiter. So ging es beim Hiob, Schlag auf Schlag. Da hast du gar nicht mal richtig erholt, der Kerl. Weil, ja, da hat sich an das Negative gewöhnt. Fang an, zufrieden zu sein und gewöhn dich an das Positive in deinem Leben. Gott lebt. Da kommt noch die Frau und sagt, sag doch deinem Gott ab, das bringt sowieso nichts. Guck mal, wie es in deinem Leben aussieht. Du bist ja krank, todkrank, hast Pocken oder schwarze Pest. Ist alles verloren, wir haben nichts mehr, wir sind blank. Ja, und er sagt, Weib, hör auf mit diesem Gequatsche. Stopft deiner Seele das Maul. Die Frau ist die Seele in der Bibel. Stopft der Seele das Maul, die dich immer wieder anklagt und sagt, guck mal, ach, das bringt mir alles nichts. Das, ach, hätte ich bloß nicht angefangen mit diesem Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit der Gemeinde und ach, was weiß ich, mit Pastor Matthäus. Du siehst, was alles passiert ist. Nein, löse dich von diesen Dingen und sage, danke Herr. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Verlieb dich wieder in dein Leben. Werde zufrieden. Gewöhn dich ans Positive. Danke, Herr. Ach, der Zettel hier. Gut, dass die Rückseite noch blank ist, da kann ich noch schreiben. Verstehst du? Ich muss nicht immer den schwarzen Punkt immer sehen auf dem Zettel. Verstehst du? Ich darf das so viel weißes Papier, was da alles noch draufgeschrieben werden kann, da kann ein ganzer Monat draufgedruckt werden. Noch einmal. Ja, die Rückseite wird verwendet. Wir verwenden diese Papiere, die Zettel, die nicht verteilt werden oder nicht ausgegeben werden. Manche Leute benutzen es als Papier zum Schreiben. Ja, aber einige haben das irgendwo. Die vom letzten Monat, vorletzten Monat, vom letzten Jahr. Freu dich an dein Leben. Verschwende dein Leben nicht mit Kranksein, mit Traurigsein, mit Schwachsein, mit Armsein. Ich weiß nicht, was ich heute kochen soll. Wir haben einen Fall gehabt, da hat sie Besuch angemeldet und wir haben nichts eingekauft. Und meine Frau hat gedacht, was machen wir denn? Das Einzige, was wir im Haus noch hatten, das waren Bananen. Und dann hat sie Bananen genommen und die Bananen gebraten, in der Pfanne ein bisschen geschnipselt da und gebraten. Und die Leute haben gegessen und die haben gesagt, Mensch, was ist das für ein Rezept? Das war so fein, so delicious und so weiter. Wie haben sie das gemacht? Ja, gebraten. Und wir wussten uns nicht zu helfen. Weißt du, du darfst dumm sein, musst aber zu helfen wissen immer. Das ist so wichtig. Nicht in die Verlegenheit kommen. Ja, mach was aus deinem Leben. Sag nicht, wir sind so jetzt in Not, wir haben nichts eingekauft. Freu dich über die Kleinigkeiten deines Lebens. Verlieb dich in dein Leben. Lass dich vom Heiligen Geist umpolen. Und du wirst sehen, wie plötzlich sich dein Unglück wendet und das Schicksal Hiobs hat sich gewendet und sich all das Negative schleicht sich davon, der Teufel schleicht sich davon, wenn du anfängst, positiv Gott zu loben, zu preisen. Danke, Herr, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Danke, Herr. Sag viel öfters Dankeschön für alles. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für das Negative. Danke für das Unglück. Danke für das. Kannst du für Unglück auch danken, für negative Dinge danken? Fang an zu danken. Wir haben das Gute vom Herrn genommen, da haben wir groß, Halleluja, Lob und Dank, Preis dem Herrn gesagt. Aber das Negative, fang an auch über das Negative Gott zu danken. Ich habe meine Arbeitsstelle verloren. Mein Portemonnaie ist geklaut worden. Bei mir nicht. Weißt du, du sollst nicht so dumm denken, wie da einer aus Steglitz einmal. Da habe ich irgendwo geschrieben, die Wellen schlagen über mich her. Verstehst du? Also da sieht es aus, als mir schlecht ging. Ich habe nur einfach so die Bibelstelle zitiert. Dann sagte Bruder Matthäus, ich wusste gar nicht, dass hier so schlecht geht. Ich habe gesagt, mir geht es nicht schlecht. Nur ich habe das geschrieben, verstehst du? Aber du musst es auch verstehen, was ich sage. Ich identifiziere mich mit dir, mit deinen Problemen. Ja. Und ich glaube, wenn Gott mir helfen kann, und er kann mir helfen, und er hat mir geholfen, kann er dir 10-mal helfen. Ja, er kann 10-mal helfen. Die Erlösung naht sich. So wie die Sonne im Frühling wärmer und wärmer und wärmer wird, so wird die Liebe Gottes und die Größe Gottes immer von Tag zu Tag größer. Fang an zu danken. Danke, Herr, für den Sonnenschein. Danke für den Regen. In Schottland war ein Pastor, ein bisschen komischer Pastor, aber trotzdem, er war ein guter Pastor. Und in England regnet oft Hunde und Katzen. Und es hat geschüttet, was das Zeug hielt. Dann die ganze Gemeinde kamen zum Gottesdienst, oder viele kamen zum Gottesdienst. Was wird unser Pastor heute sagen? Er schüttet Hunde und Katzen aus, ist ja kübelweise runter, geht's runter. Dann sagt der Pastor, Geschwister, lasst uns auf die Knie gehen und lasst uns Gott danken, dass wir in diesem Jahr so viele so schöne sonnige Tage hatten und nur ganz wenige wie diese. Heute, verstehst du, wo es schüttet? Ja, du musst dein Gebet umformen. Sage Dank alle Zeit für alles. Ja? Für alles, wirklich für alles. Das steht in der Bibel. Du kannst nachlesen. Fang an, Gott zu danken. Gott befreite sein Volk aus dieser frohen, also im frohen Dienst des Pharao. Gott will dich rausbefreien, dass du sagst, ja, wir haben nichts. Wir haben nichts anzuziehen. Ja, dann lauf nackt. In aller Liebe. Ja. Ich bin in Indien und plötzlich kommen da etwa 10, 12 nackte Männer und ich will fotografieren. Dann sagen die Geschwister, Pastor, mach das nicht. Wir wollen nicht, diese Leute meinen es ehrlich, die kommen in die Stadt rein, die Nackten, verstehst du? Und du wirst sehen, was da passiert beim Franz von Assisi. Da wurden seine Jungs, seine Jünger ständig überfallen. Wahrscheinlich war es so eine ähnliche Sekte oder Gruppe, die Nackten. Die wurden ständig überfallen. Franz, was soll man machen? Dann sagt er, wenn nochmals euch die Räuber begegnen, dann zieht euch ganz aus, Splitternackt. Und gibt die Kleider, sogar eure Klamotten, gibt es den Räubern. Und das passierte tatsächlich, als sie wieder in die Stadt kamen zum Betteln, als Bettelmönche, die Franziskaner, dann kamen die Räuber, wollten das erbettelte Geld ihnen wegnehmen und da fingen sie an auszuziehen. Dann sagte er, nein, nicht, dass nachher in der Stadt heißt, sie haben sogar die Nackten überfallen. Verstehst? Ja. Du kannst aus allem das Beste machen. Du musst dich nicht genieren. Ja, und die Leute haben gar nicht, die Inder, die haben gar keine große Notiz genommen von diesen Leuten da, die Nackten. Das war ihre Philosophie. Wir brauchen nichts. Aber wahrscheinlich waren diese Leute glücklicher wie die Angezogenen. Wahrscheinlich, in aller Liebe. Also ich habe keine Traurige gesehen. Und ganz besonders, wenn ich so an Indien denke, in Indien wirst du kaum Leute sehen, die schwarz angezogen sind. Die Kinder haben bunte Kleider, Leute haben bunte Kleider, farbige Kleider. Schwarz ist nur die Farbe des Teufels. Ja, bunte Kleider. Gott befreit uns von Äußerlichkeiten, was uns bindet. Ich habe eine Schwester, die kam zu mir mit Depressionen. Sie war niedergeschlagen, mutlos. Und ich habe lang überlegt, was soll ich dieser Frau sagen mit ihrer Depression. Und ich bete und dann sehe ich ein Mädchen mit schönen, bunten Kleider mit einem Petticoat-Rock sogar, so, das ist so, ihr wisst ja, die Eltern von früher, Petticoat, so sehe ich eine Frau in meiner Vision beim Beten. Da sage ich, Schwester, ich glaube, der Heilige Geist sagt mir, was du tun solltest. Zieh deine schwarzen Kleider aus und kauf dir neue, bunte Kleider. Bunte Kleider. Ja, bitte. Bruder, man tut es wieso? Ja, doch. Ich glaube, das ist, was Gott will. Und ich habe dann nachher so eine Bibelstelle gesucht, ob das was passt oder ob das was bringt, wenn ich solche Sachen den Leuten erzähle, was Gott mir zeigt. Und ich habe extra gesehen, der Vater Jakob hat dem Josef einen bunten Rock genäht. Einen bunten Rock. Farbe macht bestimmt unser Gemüt. Zieh bunte Kleider an. Lauf nicht wie eine Nonne oder wie ein Pfaff. Oder sonst was. Zieh dir was Schönes an, was Buntes, was Farbiges. Und du wirst merken, das wirkt sich auf deine Seele aus. Und bei dieser Frau, nach etwa einem Jahr, die war nicht mehr zu erkennen. Die ist farbiger und bunter geworden. So wie es deiner Seele geht, so geht es auch deinem Körper, deinem Geist. Wenn deine Seele alles nur schwarz sieht, alles nur schwarz, 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 dann wirst du nur noch schwarz sehen. Alles negativ. So, Gott befreite das Volk aus dem Dienst Pharaos, von diesem Totenkult. Alles nur für die Pyramide, für das Grab des Kaisers. Und das Volk Israel verließ Ägypten mit großem Vermögen, behängt mit Schmuck, gesegnet auf allen Ebenen. Mit erhobenem Kopf, stolz gingen sie heraus aus Ägypten. Und als Vorbereitung, weißt du, das war, dass sie zuerst erlöst wurden. Sie schlachteten ein Schaf und das Blut strichen sie an den Türpfosten. Warum gerade ein Schaf? Könnte ja was anderes sein. Aber das Tier wurde in Ägypten vergötzt und so weiter, als angebetet und die Tiere wurden angebetet. Und die Juden, gerade die Israeliten beim Auszug, sie schlachteten bewusst ein Lamm. Bewusst, dem Pharao zum Trotz, den Ägyptern zum Trotz. Und dann beschmieren sie sogar noch die Tür mit dem Blut. Und dann ist der Würgeengel vorbei. Dein Würgeengel, der dich erwürgen möchte, der wird vorbeigehen, wenn du deinen Götzen schlachtest. Deinen Götzen. Sie setzen Zeichen. Sie haben sich losgesagt von diesem Tierkult der Ägypter. Und Menschen sind nicht Tiere. Das war, wie sie demonstriert haben. Wir sind keine Arbeitstiere. Und das letzte Wesen hier in der Endzeit, der Antichrist, wir können denken vom Antichristen, was wir wollen, das letzte Wesen, das ist das Tier. Der Mensch ist zum Tier, zum Arbeitstier geworden in unserer Gesellschaft. Nur noch arbeiten, arbeiten, arbeiten. Arbeit ist mein Leben. Wir müssen erlöst werden und Zeichen setzen. Arbeit ist nicht mein Leben. Und die Tür mit Blut bestreichen. Wie damals die Israeliten. Brich mit dem Götzenkult und der ganzen Vergötterung. Brich. Einfach. Du musst brechen. Sonst kommst du nicht durch. Du musst aufhören, ein Arbeitstier, ein Sklave zu sein. Von was? Ich, von was? Von Göttern in Weiß. Von den Ärzten. Wie rennen die Leute doch zum Arzt? Wenn ich heute rumfrage, ja, die meisten Leute sitzen beim Onkel-Doktor. Ja, und da warten sie. Und die wissen auch oft nicht, was sie tun sollen. Wir müssen sie untersuchen und so weiter. Und die verdienen an dir sehr gut. Verdienen sehr gut. So, wir müssen ja, uns mit dem Götzen brechen. Wir müssen die Götzen ja, schlachten und einfach die Tür bestreichen. Dass jeder weiß, hier wohnt einer, der nichts von den Götzen hält. Du brauchst einen Arzt. Ich will nicht sagen, dass du keinen Arzt brauchst. Aber das sind nur Krücken. Die können dir helfen für ein paar Augenblicke. Aber das sind nicht, die dein Leben bestimmen. Das sind sie, das und das und das und das. Ja, die Götter in Schwarz. Die ganzen Pfarrer, Pastoren, die nur in Schwarz, verstehst du, etwas demonstrieren. Weder schwarz noch weiß. Du musst mit den Göttern brechen. Gott des Geldes, Gott der Obrigkeiten und Autoritäten, der Papst, die Politiker. Verstehst du? Du sollst diese Götter ignorieren. Die sind da, sie sind gut, sie sind okay. Aber die können mein Leben nicht beherrschen. Die dürfen nicht über mich kontrollieren und mich bestimmen. Gott will dich erlösen von diesen ganzen Sklavenhaltern. Jesus kam uns zu erlösen, so wie Moses damals die Israeliten nach 80 Jahren. Sie haben zu Gott geschrien, es geht nicht mehr weiter. Und dann kommt diese Erlösung. Und du hörst auch diese Predigt hier heute Morgen. Glaub mir das. Ich habe das vom Herrn empfangen. Es geht um deine Erlösung. Und deine Erlösung ist nicht erst im Himmel. Deine Erlösung fängt hier unten auf Erden. Heute, so ihr meine Stimme hört, sagt das Wort Gottes. Die Engel haben verkündigt, heute ist euch der Heiland geboren, der Retter. Auch wenn es nur kleines Bambino ist. Die Rettung, die Aktion Gottes beginnt. Ja, und die ist noch nicht fertig. Die ist mit mir noch nicht fertig, mit dir noch nicht fertig. Hoffe ich wenigstens. Ja. Da kommt noch Ostern, da kommt noch Pfingsten, da wird der Heilige Geist ausgegossen. Ja, es geht weiter, die Erlösung. Und sie blieben zusammen, heißt es dann in der Apostelgeschichte. Sie hatten alles gemeinsam, sie verkauften alles, sie ließen alles los, sie verkauften alles und dann, ja, sie lobten und priesen Gott. Und sie haben mit Danksagung das Essen bekommen, egal was es war, ob es viel oder wenig war. Ja. Weißt du, die Leute waren damals nicht so reich, so wie wir heute sind. Wir leben heute königlicher als die Könige von einst. Sie nahmen das Essen mit Danksagung an und sagten, Vater, danke, danke, danke. Oh, wir danken dir für das Essen. Ich werde nie vergessen, wo ich so tief berührt wurde in Jugoslawien. Da bin ich in einer Familie bei Kichen da hinten, also kurz vor der rumänischen Grenze. Da ist unter Tito noch damals. Da ist ein Vater, der hat nur ein Glas Wasser, die haben nicht mehr Gläser. Die trinken alle aus einem Glas. Und am Tisch war eine Essiggurke, ein bisschen Speck und ein Kantenbrot. Das war alles, was die hatten. Und dann steht der Vater mit 10 Kindern oder was weiß ich, ja, 10 Kinder, eine große Schar Kinder waren da und wir waren als Gäste gerade auch dort bei denen noch. Und dann sagt, Vater, ich danke dir, dass wir so viele haben. Er sagt, Bruder, du weißt gar nicht, du bist nicht in Deutschland, du weißt gar nicht, was in Deutschland alles gibt. Aber der Dank Gott für dieses bisschen Speck, für dieses Glas Wasser und für den Kanten Brot. Und er war glücklich. Er war glücklich. Menschen, die anfangen zu danken, werden glücklich, werden gesegnet. Fangen an zu danken, so wie die Apostel damals in der Urgemeinde. Sie nahmen Dank, sagen das Brot und priesen Gott. Sie waren erlöst. Sie waren erlöst. Satan lässt nichts unversucht. Er versucht alles immer wieder in unser Leben hineinzulegen, dass wir wieder zurückfallen. Wieder an dem hängen wir jetzt dran. Dann hängen wir nächstes Mal wieder an dem dran. Nein, Gott will uns total frei machen. Wir sollen haben, als wir nicht hätten. Und wir sollten nicht haben, als wir hätten. Verstehst? Verrückt. Sein und nicht sein, beides ist so wichtig. Und weißt du, der Teufel versucht uns festzunageln. Oh, du brauchst du, du kannst ja doch nicht. Was wolltest du? Meine Schwiegerleute, die lebten als Christen, ein bisschen extrem. Gott möge sie segnen, sie sind jetzt im Himmel. Extrem. Sie haben keine Krankenversicherung gehabt. Erstaunlich. Verstehst? Und da sind sie nicht krank gewesen. Und dann irgendwie hat meine Schwägerin überredet, Opa und Oma, ihr könnt alt werden, ihr könnt krank werden und so weiter. Ihr müsst Krankenversicherung haben. Die haben die Krankenversicherung abgeschlossen. Und was ist gewesen? Ein paar Monate später sind sie krank gewesen. Kann man sich noch anschließen ins Altersheim oder Pflegeheim. Verstehst? Hätten sie das nicht gemacht, oft haben sie mir gesagt, hätten wir nicht auf die Leute gehört, sondern auf unsere innere Stimme. Gott ist mein Versorger. Gott wird uns tragen bis ins hohe Alter. Und wenn wir krank werden, wir haben noch Geld auf der Kante, wir können es bezahlen. Und hätten auch bezahlen können. Aber du siehst, wie der Mensch ist. Macht sich Sorgen, unnötige Sorgen. Lass dich erlösen. Ich will dir nicht sagen, dass du nicht in der Krankenkasse hineingehen solltest. Das ist nicht mein Thema heute. Aber ich wollte nur sagen, werd nicht abhängig von den Göttern. Von der Bank. Bank ist das größte Sklavenhalter heutzutage. Wenn du die Leute fragst, die meisten Leute sind verschuldet bis über die Ohren. Mit dem Haus, mit dem Auto. Und was weiß ich, Dispo-Kredit. Verschuldet. Die sind Sklaven der Bank. Und eines Tages kann die Bank dir den Hahn zudrehen. Und was machst du dann? Dann wird dein Haus, so wie in Amerika, dann wird dein Haus gepfändet, weil du die Raten nicht mehr bezahlen kannst, aus irgendwelchen Gründen. Satan lässt nichts unversucht. Deshalb, lass dich erlösen von den ganzen Machenschaften des Feindes. Nur ganz schnell ein paar Gedanken. Satan macht die Leute schläfrig. Er verteilt Schlafpulver den Menschen. Da heißt es ja von den 10 Jungfrauen, sie wurden alle schläfrig. Lass dich erlösen von dem Geist der Schläfrigkeit, dem Geist der Müdigkeit, vom Geist der Trägheit. Auch das gehört zum Leben. Puh, ich kann nicht mehr. Bin so erschöpft. Verstehst du, die paar Treppen? Oder was weiß ich, sonst noch was? Wenn die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Warte nicht auf die Entrückung. Du sollst jetzt erweckt werden und jetzt auf die Beine gestellt. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Da warte nicht irgendwo, dass eine große Krankenheilung passiert. Das passiert, sollte jetzt passieren, dass du nach Hause gehst, gestärkt aus dem Gottesdienst. Erlösung ist mehr als nur Sündenvergebung für mich, mehr als nur Wiedergeburt, mehr als nur zu wissen, ich bin Kind Gottes. Nein, Erlösung ist noch viel mehr. Es fängt ein erlöstes Leben an. Und ein Spötter hat einmal gesagt, ich glaube an Gott erst dann, wenn die Christen erlöster aussehen. Ja, und die Christen sehen nicht erlöst aus. Die sind schlimmer als die Unerlösten. Die meisten Christen, ja, die Gottlosen, schau so einen Hippie an, so einen Aussteiger. So jemand, der in der Alternativszene lebt. Ja, die haben ihren Hund, die haben ein bisschen was zum Rauchen und was zum Kiffen und da sind sie happy. Und aber die Christen, die hätten alles, was sie haben können, den Heiligen Geist pfundweise. Aber die nehmen das nicht an. Die benutzen das nicht, sie gebrauchen, die ziehen nicht die Register, die fahren auf Sparflamme, Reserve, verstehst du, nimm auf Reserve. Und das Leben fängt an, ja, wenn wir anfangen, das Reich Gottes zu verwirklichen. Wie heißt es in der Bibel? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen. Und der Herr Jesus erzählt, deutlich gesagt, schau doch die Spatzen an, schau doch die Lilien an, schau das doch alles an. Die beben nicht, die sammeln nicht Schätze und Gott versorgt sie doch. Ja, Gott versorgt sie doch. Und dann heißt es weiter, wer beharrt bis ans Ende, wer noch übrig bleibt, wer durchhält, wer standfest bleibt, ja bis zum Schluss, wer das alles überwindet, der wird das alles ererben. Was denn? Ja, aber Herr Pastor, wir sind ja noch in dieser Welt. Ja, ich bin auch in dieser Welt. Weißt du, zu mir kam, ich habe in Stuttgart für den Herrn Jesus gearbeitet, auf der Straße gepredigt, Gottesdienste gehalten. Ja, ich habe gerne dem Herrn gedient. Dann kommt unser Vorsteher, kommt und sagt, Pastor, ihr lieben Pastoren, ihr müsst das Vermögen wirksames, also die vermögenwirksame Leistung, so einen Sparvertrag abschließen. Ich habe gesagt, lieber Bruder, hast du das Zeichen, kennst du nicht die Zeichen der Zeit? Der Herr kommt bald und ich habe nicht abgeschlossen. Aber weißt du, der Herr hat für mich gesorgt. Da kommt einer und sagt, Bruder Matthäus, ich möchte dir was Gutes tun, du gönnst dir nichts, aber ich will, dass du dir was gönnst, hat mir ein Grundstück vermacht, verkauft für eine D-Mark. Also nur so notariell damit was, dass er verkauft hat. Hat mir verkauft und ich habe das Grundstück gar nicht gesehen, ich habe es nur im Glauben angenommen. Manchmal geht es uns auch genauso in unserem Leben. Du nimmst es im Glauben an und als ich hinging und das Grundstück besehen wollte, mich hat der Schock getroffen, lauter Dornengestrüpp. Nichts, das ganze Gelände ist voller Dornengestrüpp. Ich habe gesagt, hätte ich bloß es nicht angenommen. Aber jetzt habe ich Vermögen verpflichtet oder Besitz verpflichtet. Jetzt muss ich was machen. Jetzt habe ich angefangen, zuerst mal die Dornen zu roden, auszuroden. Dann habe ich bepflanzt mit guten, anständigen Bäumen. Habe Weintrauben und Kiwis und alles, was ich dort gehabt habe, nur nebenbei. Und Häuschen draufgebaut, so Gartenhäuschen. Und jetzt bin ich von Stuttgart nach Heilbronn gegangen, in der Gemeindearbeit, muss ich das Grundstück wohl oder übel verkaufen. Aber ich habe noch nie ein Grundstück verkauft. Zuerst einmal noch nie ein Grundstück besessen und dann geschweige denn ein Grundstück verkauft. Und dann frage ich einen Makler, was kostet so ein Grundstück in der Gegend dort und dort. Da sagt er, da gibt es keine Grundstücke zu kaufen. Das wird Folgendes gemacht, da wird in der Zeitung ausgeschrieben und die ganzen Interessenten auf Tag und Stunde bestellt und dann wird der Meistbietenden gegeben. Ich habe gesagt, gut, das mache ich. In der Stuttgarter Zeitung ausgeschrieben. Und dann kamen die Leute, alle bestellt auf einen Tag und eine Stunde. Und dann habe ich 30.000 oder über 30.000 D-Mark damals bekommen für das Grundstück. Das war nur ein Dornengestrüpp war. Verstehst du? Aber Gott hat mich entschädigt. Das hätte ich bei meiner Bank, bei diesem vermögenswirksamen Sparer nie und nimmer bekommen. So viel Zinsen, verstehst du? Gott ist gut, wenn wir ihm dienen, ihm vertrauen. Er sorgt für einen. Mach dir keine Gedanken, zerbrich nicht deinen Kopf. Erst wenn wenn wir alles getan haben und so weiter, können wir sagen, jetzt, Gott, du hast mich erlöst. Gott hat mich erlöst von dem Geist der Krankheit, vom Geist des Mangels, vom Geist der Angst. Weißt du, da gibt es so viele Geister. Halte dich nicht da dran. Ich habe so einen schönen Spruch auf meiner Facebook-Seite gesetzt. Vögel, die im Käfig geboren sind, denken, wenn sie fliegen, dass sie krank sind. Weißt du, das Normale ist, Gott hat uns geschaffen, dass wir fliegen, dass wir laufen, dass wir glücklich sind, dass wir fröhlich sind. Und das ist das Normale. Und wenn du das nicht bist, dann bist du nicht normal, Bruder, Schwester. Du musst normal werden. Ja, ich bin geschaffen, Gott hat mich gewollt. Und wenn Gott mich will, er will keinen Krüppel. Er will keinen Invaliden haben. Er will einen gesunden Menschen haben. Er will einen starken Menschen haben. Ja, und ich gehe dem Herrn entgegen und ich diene dem Herrn. So, ich weiß, es gibt noch viel zu tun, aber ich habe Gnade erfahren, Barmherzigkeit erlebt und Gott hat mich durchgetragen. Deine Erlösung naht sich, wenn du ernst machst mit Gott. Die meisten machen nicht ernst mit dem Herrn. Die wollen den Herrn und das und das. Die wollen den Herrn und, ja, nur so obendrauf, so als Schlagsahne, den lieben Gott. Ja, du darfst nicht schlafen, wenn du was von Gott haben möchtest. Du musst sagen, ich lass los, hab das Unterhemd eines glücklichen Menschen, eines Einsiedlers. Dieser Einsiedler lebte für sich allein, sorgte für sich allein. Verstehst du, war glücklich, wenn er da ein paar Fische fangen konnte, wenn er das mal machen konnte. Und worauf kommt es? Wie werde ich erlöst? Erkenne deine Verlorenheit. Erkenne, dass die Leute dich nur vereinnahmen wollen, dass sie nur an dir verdienen wollen. Du bist nur, eine Gans, die ausgenommen wird. Das bist du in dieser Welt. Und lass dich nicht ausnehmen von niemand, auch nicht von den Frommen. Ja, lass dich nicht ausnehmen. Ja, erkenne deine Verderbtheit, deinen Mangel und so weiter und lass dich erlösen. Was hat Jesus gesagt? Lasst euch, das war nicht Jesus, das war Petrus, voll Heiligen Geistes, steht er da auf der Sinne und predigt. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Und 3000 Leute bekehren sich. Die werden erlöst von der väterlichen Lebensweise. Ich weiß noch, mein Vater hat mich damals hatten wir noch kein Auto, mich auf ein Moped gesetzt und ist von Lehrherr zu Lehrherr gefahren. Können Sie meinem Sohn eine Lehrstelle anbieten? Der muss was arbeiten, verstehst du? Oder was lernen? Und du bist gezwungen worden, dann etwas zu tun, was du gar nicht tun wolltest. Ja, und so bist du in diese Welt hineingewachsen und so bist du, jetzt bist du da. Und wir müssen dann umschulen und umdenken und weitermachen und einfach sich selbst profilieren durch die Gnade Gottes. Gott will dich erlösen. ja, dir ist viel vergeben worden, du liebst den Herrn viel. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken, du bist vielleicht krank, du bist jetzt schwach, du brauchst eine Rettung. Oh Herr, ich danke dir, dass ich wenigstens atmen kann oder dass ich wenigstens mich kratzen kann. Verstehst du? Fang an mit kleinen Dingen Gott zu danken für das, was du noch kannst. Mich haben früher als jungen Pastor die Umis gestört. Weißt du, die Umis, die haben mir gesagt, wir sind Gott so dankbar, dass wir noch aufstehen können und unsere Hausarbeit machen können. Ich habe gesagt, wie gibt's das? Verstehst du, dass sie Gott danken, dass sie aufstehen können und noch ihre Hausarbeit machen können? Ja, wenn man älter wird, merkt man das auch. Verstehst du, dass du dich selbst nicht mehr gürten kannst wie Petrus. Ein anderer wird dich gürten, ein anderer wird dich pflegen, ein anderer wird für dich sorgen. Ja, aber das ist unter meiner Würde. Erlösung ist, dass du nicht mehr auf deine Würde pochst. Jesus ist auch im Stall geboren und am Kreuz gestorben. Und er war auch vogelfrei. Leb ein Leben der Freiheit, des Geistes. Lass dich nicht irgendwie einzwängen in irgendein Korsett. Lass dich nicht verrenken, deine Seele verderben. Jesus kam und das ist die Erlösung. Unsere Erlösung naht sich. Und du hörst diese Predigt. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das, was du verloren hast. Wann hast du zum letzten Mal richtig gelacht? Richtig gelacht. So kindlich. Verstehst du? Die meisten können nicht mehr lachen. Denen ist das Lachen schon vergangen. Schon allein sogar, die können nicht mal mehr ernst gucken. Fang an zu lachen. Fang an dich zu freuen. Jesus ist gekommen, selig zu machen, die verloren sind, die, ja, die verloren vorkommen, denen nichts geholfen hat, nichts gebracht hat. Deine Erlösung steht vor der Tür, der Erlöser klopft an und sagt, mach du das, ich will zu dir kommen. Gott möchte dir helfen, aber du siehst nicht ein, ich brauche doch keine Hilfe. Ja, danke für die Versammlung und für das Wort Gottes, dass du das hörst. Du hörst etwas, was du nicht bezahlen könntest. Jemand hat mir, gar nicht so lange her, hat meine Predigten durchgeforstet, so ein Manager, der hat meine Predigten durchgeforstet und sagt, Herr Matutis, Sie könnten Geld machen, wir könnten Sie vermarkten. Verstehst du? Da sage ich, was würde ich verdienen? Ja, ich könnte für eine Predigt über 2000 Euro bekommen. Ich motiviere die Leute, ich könnte die Leute motivieren und so weiter. Machen Sie doch. Der wollte mich fürs Geld einspannen. Nein, er hat gesagt, ich habe umsonst empfangen und ich gebe umsonst auch weiter. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, es bringt irgendwo Resultate. Und was ich jetzt tue, ich kriege vielleicht kein Dankeschön, aber im Himmel werden die Leute mir die Hände abküssen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, das bin ich mir sicher. Pastor, du hast mich ermutigt. Wie viel Post bekomme ich, wo Leute mir schreiben, durch deine Predigten bin ich ermutigt worden, ja, wieder Glauben gefunden an Gott. Lies mal doch meine Seite. Da gibt es genug auch Briefe, die ich ab und zu mal auf unserer Homepage-Seite schreibe. Briefe, die uns die Hörer oder ja, die Geschwister schreiben. Leute sind gesegnet. Sogar Leute aus Mauritius hat mir einer geschrieben, ich höre regelmäßig ihre Predigten schon seit 4 Jahren in Mauritius. Ich kriege Briefe von Leuten und ich habe auch einen Brief bekommen, wo jemand schrieb und ich war so erfreut. Ich habe nie gedacht, dass diese Frau meine Predigten hört. Aber die schrieb mir, auch in Nordamerika hören wir deine Predigten. Ja. Eine Frau, die Theologie studiert hat, sogar Bibelschullehrerin war und die hört meine Predigten. Von diesem Pastor Matutis hier in Berlin, Ollenhauer Straße 15. Weißt, und ich bin so froh, dass es die Möglichkeit des Internets gibt. Ja, ich bin Gott dankbar. Und wo ich anfing in meinem Leben für alle Lappalien, alle Kleinigkeiten zu danken, wo ich zufrieden wurde mit dem, was ich hatte, und was ich war, und was ich konnte, und was ich nicht konnte. Danke, Herr. Und dass ich vieles, was ich nicht konnte, ich bin so froh, dass ich das auch nicht machen musste. Verstehst du, das war für mich auch Erlösung. Das musste ich nicht machen. Da konnte ich sagen, ich kann das nicht. Ich bin nicht begabt dazu. Auf 2 linke Hände. Und dann kommen andere, die machen das danach. Die können das. Ja, erkenne deinen Zustand. Und viele Leute glauben, ich bin in bester Ordnung, bei mir ist alles okay. Und die nehmen keine Hilfe an. Die sind stolz und eingebildet. Lies mal Offenbarung 3, Vers 17 in einem Sendschreiben. Da heißt es, du sagst, ich bin gar satt und so weiter, ich habe alles, ich brauche nichts. Und dann sagt der Heilige Geist, und du weißt nicht, dass du bist jämmerlich, bloß und elend und nackt, so wie diese dort in Indien, splitternackt. Na, natürlich, du hast ganz tolle Kleider. Ja, und so gibt es so viele eingebildete Reiche, die bilden sich was ein. Ich habe alles, aber du bist jämmerlich, bloß und elend und nackt. Sie glauben, sie seien reich, sie sind satt. Oh, wir sind so satt und sind geistliche Nullen, taugen nichts. Die können mit dem Leben nichts anfangen. Die haben zwei linke Hände. Und dabei sind, ich bin ganz satt. Und du weißt nicht, dass du bist ein Schwächling, eine Flasche, religiöse Flasche, ein Würstchen nur noch, was weiß ich. Jammerlappen, ein geistlicher Krüppel. Kannst du für mich beten? Kannst du mich die Teufel austreiben? Ja, wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Da brauchst du keine Betbrüder und Betschwestern. Das kannst du alles selbst. Für dich selber kannst du selber beten. Brauchst du nicht. Du sollst für das Reich Gottes beten, dass das Evangelium läuft. Ja. Und andere, ich bin ganz satt, ich brauche nichts. Und du bist beim Verwelken, voller Stress und Unruhe, voller schlechtem Gewissen. Der Teufel klagt dich ständig an. Wie soll es mit mir weitergehen? Ja. So, du gehst ständig permanent dem Teufel auf dem Leim. Viele Christen sind kurz vor dem Einschlafen, vor geistlicher Müdigkeit, bloß und jammerlich. So beschreibt hier der Heilige Geist den Zustand der Gemeinde. Und dann bedecken sie sich wieder wie die alten Menschen damals mit Feigenblättern. Und der Heilige Geist, ich rate dir, du kaufst Augensalbe, eine richtige Brille, eine schöne dicke Brille, dass du wirklich durchgucken kannst und siehst und klar siehst. Das ist Erlösung. Ich rate dir, dass du wieder auf deine eigenen Füße stehst, dass du wieder deine Arbeit tust. Oh, ja, du kannst äußerlich reich sein, aber innerlich sehr arm, bettelarm. Das ist die Situation der Menschen heute. Das heißt nur Schein, nur Schein. Die Gemeinde dort wahrscheinlich hat einen tollen Versammlungssaal gehabt, tolle Gottesdienste, viele Mitglieder und viele Mitarbeiter und so weiter. Und wahrscheinlich haben zu dieser Gemeinde auch viele Prominente gehört aus Politik und Wirtschaft und Religion. War es wirklich eine beneidenswerte Situation. Aber sag, du bist arm. Das Äußerliche zählt nicht. Mach dir nichts vor. Der Teufel streut uns Sand in den Augen, gibt uns Schlafpulver. Christen sollen nicht neidisch sein auf andere Gemeinden, die gesegnet sind, die das und das haben. Und da kommst du vielleicht ganz klein vor, und was sind wir? Bei denen ist jeden Sonntag die Hütte voll. Und Gott sagt, schau auf die Wirklichkeit. Nicht die schönen Gottesdienste, nicht das äußerliche Klimbim. Ja, die haben, so steht es in der Bibel, die heben Hände hoch und beten Gott an, und an den Händen klebt Blut. Weißt du, klebt Blut. Sie sind an dem schuldig. Aber sie beten, da klebt Blut an den Händen. So steht es in der Bibel. Und das ist alles Heuchelei. Gott schaut das Herz an. Wie ist das Herz beschaffen? Ja, und sobald sie Amen gesagt haben und nach Hause gehen und die Loblieder verklogen sind, im nächsten Moment fangen sie an, die Geschwister zu verleumden, zu verteufeln, zu verdammen. Da wird gelogen, da wird geschwätzt, geredet, da wird beleidigt. Aber Halleluja! Verstehst du? Halleluja! Wer nicht sofort geheilt wird, solche Gemeinden gibt es in Berlin, im Haufenweise fast. Wenn du nicht geheilt wirst, dann sagt der Pastor, du hast nicht genug Glauben, du betest nicht genug, liest nicht genug die Bibel und du verstehst die Bibel nicht richtig. Verstehst du? Weißt, aber für mich persönlich, der Kranke, der fast am Tropf hängt, der weiß mehr von der Gnade und Güte Gottes als der Herr Pastor. Der hängt an Jesus, ich brauche dich. Äußerlich ist alles prachtvoll, aber in Wirklichkeit ist es armselig. Ja, und man macht sich so viel vor. Ich bin gar satt. Ich weiß alles, ich kenne alles schon. Wir haben schon alles erlebt. Ja, ich muss jeden Tag bitten, das ist meine Situation. Herr, öffne mir die Augen, dass ich Jesus sehe. Ich brauche Augensalbe jeden Tag frisch. Angerührt und angemacht, dass ich Jesus sehe. Ich brauche jeden Tag neu die Salbung, die Berührung des Herrn. Ja, sonst sehe ich nichts, sonst erkenne ich nichts, sonst blicke ich nicht durch. Natürlich, ich blicke schon durch. Ich sehe die Fehler bei den anderen, das Haar in der Suppe oder sogar den Balken in seinem Auge. Aber mich selber sehe ich nicht. Und das ist, was Gott will, dass ich mich selber sehe. Hör doch auf mit ganzen großen Missionswerken und all diesem Klimbim, Welt zu evangelisieren. Evangelisiert euch mal selbst. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Wir müssen uns selbst evangelisieren, nicht die anderen bekehren. Die meisten sind selbst nicht bekehrt. Oh, Pastor, du schimpfst. Ja, aber das hat der liebe Gott mir heute Morgen gezeigt. Verstehst? Er hat mir gezeigt. Ja, kann es. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verwerflich werde? So steht es in der Bibel. Ich muss erlöst werden. Ich. Erlöst werden von der Lauheit und Trägheit. Wie schnell wird man selbstsicher und halbherzig? Mach mal mit aus Routine, ich weiß, wie das funktioniert. Und es läuft schon. Ich bete ständig, Herr, lieber Gott, mach mich radikaler, entschiedener, gründlicher. Die Bibel sagt, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet. Ha? Hast du das gehört? Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Du, der Herr hat mich am Schlawittchen. Puh. Ich bin vom Herrn ergriffen. Das ist Erlösung. Die Erlösung naht sich, dass plötzlich der Herr dich übernimmt und ein anderer dich gürtet. Der Druck gegen die Christen in dieser Welt wird immer stärker. Glaub mir das. In München, ich liebe Bayern, die haben noch eine gute, frische Luft. Da sind 4 Kirchen angemalt worden mit Hassparolen. 4 katholische Kirchen angemalt. Wir haben das in Frankfurt-Oder auch gehabt. Weiß doch Peter, was da drauf stand in Frankfurt-Oder an unserer Gemeinde? Auch eine Hassparole. Mit einem großen Schaufenster. Die haben da was auch angemalt, angesprüht. Weißt du, die Kirchen werden angegriffen und ich bin so froh, dass ich im ersten Stock bin. So hoch können die Leute gar nicht steigen, müssen die Leiter nehmen. In aller Liebe. Ja, aber der Druck wird immer stärker. Was? Du glaubst auch noch an die Bibel? Dass sie altmodisch, alles überholt, wie ist? Ja, aber das ist Erlösung, die kommt. Bei der Erlösung geht es um dich und dein Haus. Um dich und dein Haus, umsonst gar nichts. Und wenn du noch Zeit hast, wenn dein Haus und du erlöst bist, dann kann ich sagen, na gut, dann möchte ich auch noch für meinen Nächsten was tun nebenbei. Aber das ist nur dein Hobby. Aber der Hauptauftrag ist du und dein Haus. Und dann, ja, alles andere musst du dann nur Gott überlassen. Wie steht es in Philipper 2, Vers 12? Aber zuerst müssen wir selbst für unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern sorgen. Wir selbst müssen mit Furcht und Zittern, das ist moderne Übersetzung, sorgen. Ich muss festhalten, denn Gott ist es, der bei mir wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Das ist Erlösung. Gott arbeitet an mir, an dir. Manchmal bist du traurig, dass du das verlierst oder das nicht mehr so ist, wie es gewesen war. Aber Gott arbeitet. Jetzt musst du dich mit anderen Dingen zurechtfinden. Gott wirkt und alles ist Gnade. Ergreif einen Rettungsring und halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Der Teufel ist hinter deiner Krone her. Unsere Berufung, unsere Bestimmung und Erwählung soll festgemacht werden und wir müssen uns darin bewähren. Und nur die Werke tun, die Gott in unserem Leben vollbringt. Ich arbeite nicht, ich bin sehr faul. Weißt du, ich tue nur die Werke, die Gott in meinem Leben vollbringt. Die er tut. Und ich muss nur nacharbeiten, ein bisschen einsortieren, zu den Akten legen und sonst was. Und notieren, das hat der Herr getan. Der Preis ist bezahlt. Ich habe in meiner Erlösung Vollpension. Ich kann zufrieden sein. Ich bin erlöst. Erlöst durch das Blut Jesu Christi. All inklusiv. Halleluja. Verstehst du, ich steige ins Flugzeug ein. Da ist alles bezahlt. Komme ins Hotel. Ist alles bezahlt. Komme ich in den Himmel. Ist alles bezahlt. Die ganze Ewigkeit. Wir müssen nur noch die Erlösung auskosten. Und das ist Zufriedenheit. Was Gott mir gezeigt hat diese Tage. Oder heute Morgen. Zufrieden sein. Auskosten, genießen, sich daran freuen. Jesus dafür danken. Nicht nur betteln. Oh, das brauche ich. Ich bettel nicht. Ich bete auch nicht um materielle Dinge. Die kommen von selber. Wenn ich richtig lebe und richtig stehe, fällt mir alles zu. Du musst nur aufpassen, dass nichts geklaut wird. Ja, für deine Sachen sorgen. Jesus in uns durch den Heiligen Geist bringt Veränderung und Frucht, das Wollen und das Vollbringen. Und es bewirkt Erlösung und die Fülle. Und was noch fehlt, das werde ich im Himmel noch dazu bekommen. Ich bin nicht mehr so scharf, dass ich hier was habe. Ja. Wenn du dem Herrn Jesus richtig gehörst, dann bist du wunschlos glücklich. Du weißt nur, ich komme zum Herrn und der Herr wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Der Herr erfüllt täglich deine Bedürfnisse. Wenn ihr Essen und Trinken habt, Kleidung vielleicht noch dazu, seid zufrieden. So steht es in der Bibel. Zufrieden. Ja, erfüllt. Ja, der Herr erfüllt nicht alle Wünsche, was du glaubst, deine Wünsche ist. Wir müssen die Bitten von ihm haben und auch die Wünsche müssen wir von ihm haben. Und dann wird sich alles erfüllen. Und dann kannst du sagen, ich befehle dem Herrn meine Wege, hoffe auf ihn und er wird mir geben, was mein Herz braucht. Aber ich brauche die Wünsche vom Herrn, nicht aus meinem Kopf, nicht was ich in der Zeitung als Annonce und Werbung bekomme und sehe, was mir so jeden Tag geliefert wird. Das brauchen sie, das brauchen sie. Du, ich bräuchte alles eigentlich. Aber ich brauche das nicht. Und das, was ich im Herzen bekomme, und das kriege ich auch. Und das wird zustande kommen. Er rüstet mich mit Kraft, was ich brauche, dass ich auffahre wie ein Adler, dass ich sein Zeuge bin, dass ich bekenne, Gott ist gut, alle Tage, alle Zeit. Wir wollen mit Paulus, und wir sollten mit Paulus so weit kommen. Und wenn du länger mit dem Herrn Jesus gehst, kommst du in diese Phase. Ich lasse mir an seiner Gnade genügen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich lasse mir genügen. Hauptsache, ich habe, was ich brauche. Zufrieden sein, Gott zu vertrauen. Gott wird mich versorgen, der wird mich tragen. Sogar bis ins hohe Alter. Bei 120 hört es auf. Ja, Gott sorgt für dich und sorgt für mich, für meine Bedürfnisse. Und erdrücke nicht deine Bedürfnisse, was du brauchst. Die Bitten habt ihr von ihm. Die Wünsche habt ihr von ihm. Hab deine Lust an dem Herrn. Du musst die Lust an dem Herrn haben. So wie du an einem Partner, Partnerin Lust hast, so solltest du an den Herrn Lust haben. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. Ich bin vernarrt in dich. Ja, Halleluja. Ihr guckt. Ja. Fang an. Du kannst vielleicht gar nicht groß beten. Hör auf zu beten. Sag dem Heiligen, dass du ihn lieb hast. Mehr will der Herr Jesus von dir und mir nicht wissen. Da hat den Petrus, den großen Apostel, gefragt. Peter, hast du mich lieb? Ja, Herr. Peter, hast du mich lieb? Ja, Herr. Hast du mich lieber wie diese? Überleg einmal. Der Herr Jesus wollte nicht wissen, glaubst du? Der Herr Jesus wollte nicht wissen, dienst du mir? Der Herr Jesus wollte nicht wissen, wie fromm du bist? Hast du mich lieb? Das ist unsere Erlösung. Dass ich, wenn ich dich nur habe, Gott, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Lerne, alles dem Herrn abzugeben, auch die Probleme, die du hast. Gott sorgt für dich. Ignoriere nicht deine Bedürfnisse. Ja, das brauchst du. Und Gott weiß, was du brauchst. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott weiß, dass du vielleicht einen Mann brauchst, eine Frau brauchst, ein Haus brauchst, eine Wohnung brauchst, ein Auto brauchst. Was weiß ich, was du brauchst. Gott weiß, was du brauchst. Und er wird deine Bedürfnisse erfüllen. Und da brauchst du nicht mehr auf dumme Gedanken kommen, Neid und Eifersucht und was weiß ich. Das macht dir nur seelische Schmerzen. Das bereitet dir nur Kummer und Sorge. Lerne, die Dinge dem Herrn abzugeben und sei zufrieden. Paulus sagt, wer verheiratet ist, der soll verheiratet bleiben. Und wer Single ist, wer im Zölibat lebt, der soll im Zölibat leben. Ja, bleib da drin. Habe deine Lust an ihm. Der Herr soll Nummer eins sein. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, Jesus in dir. Und wenn du voll vom Heiligen Geist bist, dann bist du so erfüllt. Oh, ich habe alles, was ich brauche. So wie dieser Einsiedler dort Richtung Murmansk. Bei Gott musst du dich nicht vergewaltigen. Kannst dort sein, so wie du bist, ganz normal. Ja, und wahre Gläubige leben nicht von Brot allein, sondern, ja, und die leben auch nicht vom Geist allein, auch nicht vom Heiligen Geist allein. Wahre Gläubige leben durch jedes Wort, das durch den Mund Gottes geht, was Gott gesprochen hat. Gottes Worte sind kreativ. Und Gott hält, was er verspricht. Der Mensch lebt nicht vom Geist allein, vom Brot allein, was auch immer sei. Ja, schau an. Gott will dich versorgen mit allem, was du brauchst. So viele Menschen trachten nur nach dumme Dinge, die wertlos sind. Nur Geld. Ja, nur das. Wenn du deinen Wert in Jesus einmal entdeckt hast und dich kennst, was ich in Jesus bin, du bist teuer erkauft. Nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem Blut Jesu Christi, dann sagst du, danke, ich bin ein Kind Gottes. Fang an, für deine Gotteskindschaft zu danken. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, danke Gott, nicht, dass du ein Deutscher bist, sondern dass du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Danke Gott. Wenn du in der Gnade Gottes bist, begnadigt bist, deine Sünden vergeben sind, weißt du, die meisten Christen danken nicht mehr für die Sündenvergebung. Fang an, jeden Tag ganz neu für deine Sündenvergebung zu danken. Herr, ich danke dir, dass mir meine Sünden vergeben sind. Das ist schon lange her, schon bald über 50 Jahre. Aber ich danke jeden Tag ganz neu und immer wieder, mir sind meine Sünden vergeben. Gott, ich danke dir, dass ich kein Sünder mehr bin, dass ich Heiliger, ein Heiliger bin, dass du mich gerecht gemacht hast. Ich danke dir dafür. Du, ich habe so viel Grund zum Danken. Du glaubst gar nicht, ich werde gar nicht fertig. Mir ist der Tag so kurz. Schau den verlorenen Sohn, der kommt nach Hause. In der Fremde hat er alles verloren und alles vermurkst und was weiß ich. Die Leute haben ihm nichts gegönnt. Er ist am Schweinetock geendet am Schluss und dort merkte, mein Vater hat Brot die Fülle und ich darbe hier. Komm zu Jesus, komm zum Vater und dann hast du keine Wertedefizite in deinem Leben. Komm zum Vater. Oh, ich bin so reich. Ich bin so gesegnet. Ich bin wunschlos glücklich. Ich bin zufrieden. Ja, ich habe Jesus. Stell dir mal vor, du hast alles in dieser Welt. Gaben, Charismen, weißt du, du kannst Kranke gesund machen, Tote auferwecken. Das ist kein Kunststück. Ja, ich kann in fremden Sprachen reden. Das ist kein Kunststück. Ja, aber du musst nicht auf die Gaben schauen, sondern auf den Geber, auf Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Egal, wo er sich gerade befindet. Bei Gott geht es um die Erlösung, deine Erlösung. Alles dient diesem Zweck. Auch die Enttäuschungen, auch das Versagen, auch die Schwierigkeiten, auch die Krankheiten, alles, was in deinem Leben so passiert, dient alles dem einen Zweck. Du musst dir heute nichts mehr verdienen. Gott hat alles schon bezahlt. All inklusiv. Das verheißene Land wurde verteilt, bevor sie in das verheißene Land kamen. Da hat Josua eine Karte, große Karte gezeichnet. Hier kommt Ephraim, hier kommt Manasse, hier kommt Juda, hier kommt Benjamin, hier kommt Levi. Nein, der kriegt gar nichts. Der darf im Tempel beten. Aber so wurde verteilt. Und dann nahmen sie das Land ein. Aber das Land musste zuerst verteilt werden. Ja, ich weiß schon, ich werde oben im Norden sein und ich werde da in der Mitte sein. Naphtali da am Meer entlang, verstehst du, und der Dan wird ganz oben sein. Das Land wurde verteilt, bevor es eingenommen wurde. Und du sollst ganz gesegnet werden, erst wenn du das Land weißt, was dir zusteht. Und dann ist es egal, was die Leute sagen. Josua wusste, Jericho ist in meiner Hand. Das Land ist in meiner Hand. Die Kananiter sind in meiner Hand. Und da können die Leute von der Mauer auf Jericho spotten, lachen und spucken und machen, was sie wollen. Ich weiß, Jericho ist in meiner Hand. Meine Erlösung ist in meiner Hand. Ich muss nur festhalten. Ich darf nicht loslassen. Und da geht es 7-mal um Jericho. Und dann nochmals am 7. Tag nochmal 7-mal. 13-mal geht es um Jericho. Und er hätte auch 70-mal gehen können. Er wusste, das ist nur ein Spaziergang für uns. Wenn du als Kind Gottes lebst, ist das Leben nur ein Spaziergang. Zufrieden sein. Nimm ein das gute Land. Und es kommt, wie es kommen muss. Das ist alles bezahlt schon. Alles für dich bereit. Gott, ja, wir machen so kompliziert. Werde so einfach, schlicht, zufrieden. Hab die geistliche Balance in deinem Leben. Mach nichts kompliziert. Ja, in deinem Leben wird etwas durch die Zufriedenheit und Dankbarkeit was Neues ausgelöst. Der verlorene Sohn kommt nach Hause, der bekommt keine Strafe. Eigentlich, ich bin böse, dass der Vater den Jungen nicht ausgeschimpft hat. Mein Lieber, noch einmal passiert mir sowas nicht. Nein, der Vater schlachtet das Mastkalb, bringt sogar neue Kleider, auch wieder bunte Kleider, verstehst du, Hochzeitskleider, keine Lumpen. Ja, und die Musik wird aufgespielt, hält keine Moralpredigt ihm vor. Was die Christen manchmal sagen würden, hätte es besser aufgepasst, hätte es mehr geglaubt, wäre es öfters zu uns in die Kirche gekommen. Ja, er erlebt die Güte des Vaters und er muss sich alles gefallen lassen. Halleluja, Papa, ich habe es gar nicht verdient. Ich habe gesündigt vor dir und im Himmel und ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn bin. Ich will nur ein Tagelöhner sein. Mehr will ich nicht haben, lieber Vater. Ich bin nicht wert. Er wollte sich nicht schenken lassen, aber der Vater hat ihn überschüttet mit Geschenken. Und der Vater geht mit keinem einzigen Satz, mit keinem Wort auf die Verfehlungen seines Lebens ein. Und ich sage dir eines, wenn du zum Heiland kommst, den Heiland interessiert Dreck, deine Sünden. Er wirft unsere Sünden weit hinter sich zurück, so steht es in meiner Bibel, versenkt da, wo das Meer am tiefsten ist, im Marianengraben oder wo auch immer. Die Gnade, die muss angenommen werden. Die Kinder leben von der harten Arbeit ihrer Eltern. Du lebst von der harten Arbeit Jesu Christi, wie er am Kreuz für dich gekämpft und gerungen hat. Ja, du musst nichts verdienen, du musst dich jetzt nur noch entwickeln. So wie die Kinder sich entwickeln müssen in der Familie. Die müssen lernen, aufzustehen, gerade zu stehen, zu laufen, pünktlich ihre Arbeit zu verrichten, was auch immer ist, was aus ihrem Leben machen. Das müssen die Kinder, aber die müssen alles andere nicht tun. Das haben die Eltern alles für sie getan. Die Kinder sind das Produkt der Eltern und du bist das Produkt der Gnade und der Liebe Gottes. Halleluja, preis Gott. Unsere Erlösung naht sich. Es zum Greifen nahe, der Heiland hat schon die Türklinke in der Hand, er wird bald kommen, oder du wirst bald zu ihm gehen, wie auch immer. Was ist besser? Besser ist, wenn dich vorbereitest, nicht die Entrückung. Ja, die Entrückung, plötzlich die Klamotten sind da, und ich bin da entrückt, irgendwo weggeschwebt. Ich habe gar nicht mal Zeit, meine Dinge zu ordnen, aufzuschreiben, was weiß ich, und ich bin weg. Nein, lieber ich bereite mich vor, ich weiß, ich gehe auf den Heiland zu, auf meine Erlösung. Eure Erlösung naht sich. Du bist ein Kind Gottes und du bleibst ein Kind Gottes. Hör mal gut zu, Bruder und Schwester. Das, was du durch die Gnade Gottes geworden bist, das kann niemand und darf auch niemand von dir absprechen. Und deshalb geh auch nicht in eine Diskussion mit irgendjemandem, bin ich jetzt ein Kind Gottes? Bin ich ein Christ oder bin ich ein Christ? Nicht. Was glaubst du? Mir muss niemand sagen, dass ich Christ bin. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, verstehst du? Und ich bin erlöst und ich bleibe erlöst, auch wenn ich Dummheit mache und Fehler mache. Weißt du, wir dürfen sogar Fehler machen. Wenn wir keine Fehler machen, kommen wir gar nicht in den Himmel. Dem Petrus wurde erlaubt, ja, Fehler zu machen, vergeblich zu fischen, in Wasser zu plumpsen und was weiß ich, Fehler zu machen. Hätten wir den lieben Petrus nicht, wüssten wir das meiste vom Evangelium gar nicht. Aber er war immer so großspurig, hat den Mund offen gehabt und Gott hat Gnade geschenkt. Und der hat uns so viel beigebracht. Deine Erlösung ist schon da. Die muss nicht mehr kommen. Halleluja. Lieber Vater, ich danke dir für die große Gnade und Güte und Barmherzigkeit, was du deinem Volk erwiesen hast. Herr, du hast uns erlöst, als wir noch Sünder waren, als wir noch im Verderben waren, so wie du die Ägypter rausgeführt hast, aus ihrer Sklavenarbeit, aus diesem Frondienst, Pyramiden zu bauen und dem Pharao zu dienen und Ziegeln zu produzieren, so hast du uns auch befreit aus dieser ganzen Ziegelproduktion des Satans. Wir sind frei. Oh, wir möchten auch frei bleiben und nicht mehr immer wieder wie die dummen Israeliten immer wieder denken, lass uns zurückgehen zum Pharao. Dort hatten wir wenigstens unser Knoblauch gehabt und die Fische und so weiter kostenlos zugeteilt, unsere Rationen, vielleicht auch Maß Bier, aber das war auch alles. Vater, ich danke dir, dass ich keine Sehnsucht mehr nach der Welt, nach dem Pharao habe. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Egal was kommt, meine Erlösung naht sich. Und wenn ich bei dir einmal bin, da wird's alles ganz anders sein. Das, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz je geglaubt hat, das hast du denen bereitet, die dich lieb haben. Oh, Heiland, Halleluja. Ich will mich darüber freuen und begeistert sein. Und ich lasse mir meine Begeisterung von niemand nehmen. In Jesu Namen, preis sei dir, Herr Jesus. Amen.